Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner.
Das bin ich.
Und Patrick Linke.
Das bist du.
Ja. Das ist wie Showtreppe so ein bisschen.
Mhm.
Ja. Ein bisschen wie Showtreppe. So, Gregor. Wie war die Woche so?
Ja, alles gut.
Ja?
Ja, alles gut.
Mhm.
Ein bisschen viel zu tun, aber weil ich stehe kurz vor einer kulinarischen Seminarreise, aber dazu dann später mehr.
Ja.
Vielleicht.
Später?
Mhm.
Also im Rahmen dieses Podcasts?
Nein, später im Zeitstrahl.
Ach so, vielleicht übernächste Woche dann.
Vielleicht.
Okay, möchtest du uns nicht mitnehmen auf diese Reise?
Nein, noch nicht. Ich war ja noch nicht da.
Das ist richtig. Aber du kannst ja sagen, wo die Reise hingeht. Auch nicht?
Nee, das mache ich dann alles. Das wird eine Überraschung.
Mystery.
Ja, Mystery.
Okay.
So.
Gut. Wie war kulinarisch bei dir die Woche?
Alles, ja. Ich habe ein paar neue Bücher ausprobiert.
Ja.
Und ja,
ich auch.
Da wird einiges kommen.
Ich stand auch in der Bücherei, weil ich mal wieder gesagt habe, ich möchte mich nicht nur berieseln und bemustern lassen, sondern ich gehe in die Bücherei und schaue mal nach, was es da so gibt.
Du meinst eine Buchhandlung, oder?
Buchhandlung.
Ja.
Ja, ist das was anderes?
Ja.
Ach so, ja, in der einen leiht man, in der anderen kauft man.
Ja.
Gut, habe ich verstanden. So schnell geht das.
Ja.
Ja. Und dann habe ich Bücher gesehen, wo ich gedacht habe, ach, ich bin ja froh, dass wir, also nein, das ist nicht, bin nicht froh, aber es gibt Bücher, die besprechen wir und es gibt Bücher, die besprechen wir nicht.
Genau.
Und dafür gibt es Gründe.
Ja.
Mhm.
Ja. Das stimmt. Und übrigens, in jeder Folge
stellen wir aber zwei gute vor.
Ja. Ja, genau.
Sag's doch bitte richtig.
Ja, wir stellen in jeder Folge zwei Bücher vor.
So ist's.
Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Mhm. Heute wieder eine Autorin.
Ja.
Ganz toll, dass sie da ist.
Mhm.
Katharina Seiser.
Genau. Zusammen sind wir übrigens leidenschaftliche Hobbyköche, wollte ich mal sagen.
Das stimmt.
Du hast diesen Satz übersprungen.
Ja, das ist
einer
doch
von
jeder.
Uns ist passionierter Kochbuchsammler.
Ja.
Und der andere ist der bessere Koch.
Mhm. Ja.
So.
Gut.
Nur das mal so.
Das stimmt.
Genau.
So.
Ja. Also da du ja nichts über deine Reise erzählen möchtest.
Nee.
Und
aber ich hab ein paar, wir sind ja noch relativ am Anfang des Jahres.
Mhm.
Und ich habe mal geguckt, was denn die Foodtrends dieses Jahres sind, des 2025.
Mhm.
Weißt du das? Hast du mal?
Du hast schon mal so ein Fass aufgemacht und dann kamen Wörter, die ich dann...
Ah ja, das war damals das Zukunftsinstitut.
Ne? So,
ja.
Naja gut,
wenn diesmal
ist das nicht das Gleiche, wenn wir sagen, Trends und Zukunft?
Ja. Nee, diesmal,
okay.
Also es war zum Beispiel Nachhaltigkeit und Regionalität, das ist so ein bisschen ausgelutscht, ne? Hand und kurze saisonale Zutaten, kurze Transportwege, das kennt man.
Das ist ausgelutscht, ja?
Ich finde schon, aber das soll trotzdem Trend bleiben oder...
Also bei Rewe ist das immer noch so hier, das ist regionale Kartoffel. Ne?
Ja, deswegen sage ich, das ist ja Trend.
Absolut.
Ist ja Trend.
Okay.
Ne? Es ist aber jetzt schon eine ganze Weile so, ne? Glaube ich. Ne? Pflanzenbasierte Ernährung, das passt vielleicht ein bisschen zu unserem, teilweise zu unserem Thema heute. Ne?
Ja.
Trend zu pflanzlichen Fleischalternativen und veganen Optionen soll sich fortsetzen.
Mhm.
Mal schauen, wobei du ja letztes Mal gesagt hast, Veganer werden weniger.
Mhm. Das sind die Zahlen. Die
aber ich glaube, die Flexitarier nehmen zu. Ne?
Mhm.
Also die
wieder alles fressen?
Nicht die wieder alles fressen, sondern die ab und zu mal den Fleischkonsum vielleicht ein bisschen.
Ach so, die?
Ja.
Mhm. Ich glaube ja, dass diese veganen Ersatzprodukte, also das, was damals so ein Hype war, kannst du dich noch daran erinnern, dass es ja ganze Hähnchenteile als vegan gab, also nachgebaut.
Ja. Die gibt's doch immer noch, oder?
Ja,
also ich kaufe das nie. Ich habe das nie.
Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Also
wobei ich habe letztens eine Fleischwurst. Wir sind ja beide
Hase.
Ja.
Wir sollten uns in diesem Jahr ausreden lassen. Weißt du?
Okay.
Wenn einer spricht, dann denkt der andere nach oder betet den Rosenkranz. Also irgendwas so in der Reihenfolge.
Ich lasse dich ausreden.
So.
Ich wollte nur gerade. Ich habe.
Ja. Das ist so, mach es zu deinem Thema.
Nein,
komm,
du,
Gregor,
ich
möchte jetzt nicht.
Nein, ich hatte tatsächlich letztes das erste Mal eine vegetarische Fleischwurst. Die ist ja auf Eiweißbasis. Mhm. Ne? War gar nicht so schlecht. Also wenn man das nicht weiß, würde man das tatsächlich für eine schlechte Fleischwurst halten.
So, ne? Das war aber nicht mein Thema.
Entschuldigung.
Ich meine, dass... Also vielleicht schon ein Stück weit, aber was ich meine, sind diese wirklich nachgebauten Sachen, ganze halbe Hähnchenteile, also es gab es als Form, ja, dass man sagt, so, man hat jetzt tatsächlich ein halbes Hähnchen, sieht auch aus wie ein halbes Hähnchen, ist aber alles Tofu-Matsche mit Erbsenproteinen zusammengekleisterter Käse. Ich glaube, dass das weniger wird. Also das ist eine Wurst. Oder eine Streichcreme-Art Leberwurst, wie auch immer, dass es das nach wie vor geben wird, das schon. Aber diese vielen nachgebauten Sachen, glaube ich, die gibt es nicht. Die werden verschwinden.
Laborgezüchtetes Fleisch wird so ein nächster Trend.
Ne? Ach, das ist ja auch nicht schön.
Ne, findest du?
Ich weiß nicht.
Ne, wenn das, ich habe es auch noch nicht probiert, ist kostet, glaube ich, auch noch ein Heidengeld, so ein Steak oder so eine Frikadelle, haben die, glaube ich, auch letztens mal.
Das ist ja in der Forschung, man kann ja auch ganze Ohren jetzt nachbilden und sowas, ne?
Züchten. Aber das finde ich nicht so lecker.
Oh, nom, nom, nom. Ja. Du isst, nee. Aber du isst doch immer gerne so Knabberzeug.
Ohren? Ohren. Nee, wobei, ich glaube, Ela Rüther, die wir schon zweimal im Interview hatten.
Brust, Backe, Bauch.
Ja, da ist, glaube ich,
das Buch, sehr zu empfehlen.
Ja, da ist ein Ohrrezept drin, glaube ich.
Ja, ne? Schweineohren.
Ja.
So, da hatte ich sie damals gefragt, übrigens, wo kriegt sie denn Schweineohren her? Ja. Kriegst du kaum noch. Du kriegst auch kaum noch was ich geliebt habe damals. Schwänzchen in der Suppe, in so einem Eintopf. Oh, hör mal. Super lecker, die kann man so, das war alle. So gallertartiges, herrlich. Ja, magst du nicht?
Wie geht das noch? Wie machst du dann bei Schwänzen? Sag mal, mach noch
das
mal.
Das ist jetzt. Nein. Das ist. So, du hast das erste Kochbuch heute.
Globale Fusionsküche.
Ach, verrückt. Also noch ein Trend.
Ja, es gibt noch.
Aber wir sind immer noch bei Trends.
Ja.
Globale Fusionsküche.
Ja, Korea und Mexiko wird ganz toller Trend werden. Was hast du denn dazu?
Ach, großartig. Ich finde jede Sau gut, die wieder neu durchs Dorf getrieben wird.
Ich habe noch nie
in meinem Leben... Habe ich übrigens jetzt in meinem Thema heute, ist das ja genau.
Ich habe noch nie in meinem Leben, und das finde ich schade,
ich werde es... Nachholen?
Mexikanische Küche, die mich wirklich hundertprozentig überzeugt hat.
Habe ich noch nicht gefunden.
Du? Ich auch nicht.
Okay.
Das sind alles die Restaurants in Köln, leider nein.
Warum? Was stört
dich? Weil, wie du immer so gerne sagst, Matschepampe.
Ja, es ist immer Matschepampe. Aber das ist doch genau der Grund. Ja, also die Mexikaner essen doch nicht jeden Tag Matschepampe.
Nein,
natürlich
nein,
nicht. Die,
nein,
die
nein,
würden
nein,
sagen, hör mal unsere Küche.
Jeder sagt Hochküche
so,
und
so. Ich ist auch so. Aber hier kriegst du nur Matschepampe. Das ist Enchilada. Du weißt ja gar nicht mehr, was du da isst. Das ist nur irgendeine Bohnenpampe eingerollt in
und
irgendeinem
das Mais,
Käse.
Maismehl ist nicht so unbedingt meins, aber das ist meine eigene. Also das ist aus Mais.
Ja, ich bin auch nicht Polenta.
Ja, gut. Korea finde ich ja ganz gut. Die haben ja die ganzen fermentierten Pasten und so. Das finde ich ganz das ist gut. Das hat mir
aber
auch schon
vielleicht haben
Thema.
Wir einen Mexikaner als Hörer, der jetzt gerade sagt, das darf doch wohl nicht
es gibt
wahr sein.
Es gibt tatsächlich, da war ich auch noch nicht, es gibt in Köln einen Lebensmittelhandel im mexikanischen.
Ja, das gibt es.
Ja, da war ich noch nicht, aber...
da kannst du dein... Du magst ja Maismehl sehr. Ja. Da kriegst du bestimmt verschiedene Sorten.
Social-Media-inspirierte Gerichte wird auch natürlich, bleibt immer Trend. Da hatten wir letztens ja auch, da hattest du ja den Baked Feta Pasta, das war ja irgendwie, wie hieß das bei dir noch?
Scordo Stumbi Pasta.
Ja, genau.
Das war in dem Buch Kochbuch, wo ich gesagt habe, nein, also das ist ein bisschen, das ist griechisch inspiriert.
Ja. Wir hatten ja gerade die Dubai-Schokolade, die ist jetzt zum Glück nicht mehr so wirklich der Hype.
Da stand ich jetzt gerade hinter einer Dame im Rewe, das war tatsächlich gestern, die hatte unbedarft, hat sie einfach, das stand aber an der Kasse, stand diese Dubai-Chocolate, die darf, glaube ich, auch nicht jede darf Dubai-Chocolate
heißen. Ja, weil, genau, das muss das Dubai-Style heißen. Aldi musste, glaube ich, die Schokolade aus dem Sortiment nehmen, weil da steht Dubai, war aber gar nicht, war aus der Türkei, nicht aus Dubai, deswegen mussten sie die aus dem Programm nehmen.
Egal. Also das stand da in der Theke und die Dame, ältere Dame nahm einfach so zwei Tafeln und stand dann an der Kasse.
39,90 bitte.
Nein, irgendwie 9,90 kostet die Tafel, wo ich auch denke, weißt du, ganz ehrlich, es ist ja ein bisschen Matschepampe.
Hast du schon mal probiert?
Nein.
Ich auch nicht.
Nee, ich habe das tatsächlich, da fehlt uns aber was. Ja. Das ist ja das kulinarische Highlight gerade.
Zum nächsten Podcast wird es hier eine Tafel.
Ich bringe dir auch eine mit. Gut. Es ist ja nun letztendlich, ist es Engelshaar mit Pistazien.
Genau, Creme.
Und Harissa. Nee, nicht Harissa, wie heißt das andere? Tahini.
Ja, Tahini aber ist da nicht drin.
Aber Tahin ist drin, natürlich.
Echt? Ja, klar. Ist da Sesam drin?
Mhm.
Okay.
Ja, kein Harissa.
Gerade
Tahin ist drin. Pistazie und dieses Engelshaar geröstet.
Okay, ja, das ist geröstet. Genau, das ist ja so Crunch.
Crunch.
Falsche Manti und karamellisierte Zwiebelpasta gehen gerade steil. Du bist doch so auf TikTok, ne? Kennst
ja, also ich bin nicht auf TikTok großartig. Nee, okay. Wird es jetzt auch bald nicht mehr geben.
Ja,
also
ist ja ist auch egal.
Trump wird ja, glaube ich, alles...
Innovative Zutaten kommen demnächst. Also ganz vorneweg, Tahini wird eine super Trendzutat. Dürfen gespannt sein. Chili Crunch, das habe ich ja eh schon angekündigt. Das hatten wir, steht gerade gefühlt in jedem zweiten Buch, gibt es einen Chili Crunch. Und schwarze Zitrusfrüchte, diese fermentierten, getrockneten Limetten werden jetzt ganz stark kommen als Zutaten. Und statt aufwendig zubereiteter Gerichte kommt altbewährtes, eben saisonal, regional und so. Und auf den Tisch traditionelle Klassiker wie Hackbraten oder Cordon Bleu sollen neu interpretiert mit neuen Twist serviert werden. Das kommt uns zu Pass, oder?
Absolut.
So. Ja,
absolut.
Gut, die Trends dürfen alle kommen, oder? Ja,
von mir aus können die kommen. Ist auch schön, wenn sie wieder gehen. So,
ja.
Junger Mann, Sie haben, ach junger Mann, sage ich schon.
Ja.
Du hast ein Buch dabei.
Ja.
Würdest du das mal vorstellen wollen?
Ja, klar. Ja.
Check 1.
Ich habe dabei, das ist...
Ein Pfund.
Der, ja, allerdings, ich habe es nicht gewogen, aber es ist mehr als ein Pfund. Der Klassiker der deutschen Kochbücher, das Dr. Oetker Schulkochbuch. Das erscheint tatsächlich seit 1911, wird alle paar Jahre neu überarbeitet. Ich glaube, so alle 7, 8 Jahre fassen wir das mal an. Und wurde bereits tatsächlich über 30 Millionen Mal verkauft. Somit tatsächlich mal ein Standardwerk, was den Namen verdient. Und das steht nun wirklich in sehr vielen Haushalten. Stand das bei dir auch?
Bei mir? Ja, steht es immer noch.
Okay.
Aber nicht als Hardcover, sondern als Paperback.
Okay. Was hast du für ein Cover noch?
Kennst
du das Cover? Also ich kenne das von meiner Mutter, weiß ich noch, da hatten die so ein Schnitzel Natur mit einem Spiegelei drauf. Und daneben... Dosenerbsen und saure Gurken. Das war das Cover. Damit bin ich groß geworden.
Ja?
Und direkt daneben war, wie heißt das Backbuch von Dr. Oetker?
Das Schulbackbuch heißt das auch, oder?
Nee, Backen macht Freude heißt das.
Ach, guck.
Das stand direkt daneben, da war so ein Google-Hof.
Das ist leider bei mir sehr zerfleddert.
Ja, okay. Ich könnte damit aushelfen.
Nein, das ist alles gut. Danke. Nein, ich weiß nicht, was drauf ist. Ich müsste das zu Hause mal... Aber es steht immer noch da. Und es ist die Hälfte halb so dick, aber es ist halt auch Paperback. Ja. Dünnere.
Ja, die werden auch immer dicker. Ne? Das war, glaube ich, das von 1911 ist sehr dünn. Und das, was ich noch kenne aus meiner, aus den 50er, 60er Jahren, das war auch nicht besonders dick. Werden immer dicker. Gut, jetzt mittlerweile über 500 Rezepte auf 600 Seiten. Und das Ganze für nur, muss man hier sagen, 34 Euro. Mhm. Und das macht, um jetzt mal meinen alten Kink hier hervorzuholen, das macht keine 7 Cent pro Rezept.
Überleg mal.
Ja, überleg mal.
So.
So, ne? Genau.
Und funktioniert es denn auch ohne Dr. Oetker Zutaten? Oder?
Ja.
Okay.
Ja, tut's. Die spielen keine Rolle.
Auch gut.
Ne?
Mhm.
Ja. Also Werbung spielt hier drin eigentlich.
Ich kenne das anders.
Ja?
Ja, in meinem Schulkochbuch steht dann auch noch drin. Also gerade bei diesen Backsachen war immer, nehmen Sie Bakin von Dr. Oetker, ein Päckchen und solche Sachen.
Nicht, gebacken habe ich nicht.
Und das Gala-Puddingpulver und so.
Ja, aber lass dich überraschen, gleich kommt noch was. Also. Rein quantitativ ist das jetzt schon mal Spitzenklasse. Ne? Ich glaube, das ist mehr geht kaum. Mhm. Und das Ganze kommt auch noch mit Gelinggarantie. Die steht hinten drin, da gibt es eine Telefonnummer. Da kann man, wenn was nicht funktioniert, kann man sich an das Dr. Oetker-Team wenden.
Okay.
Und dann findet man gemeinsam heraus, woran es denn gelegen hat.
Okay. Ne? Hast du angerufen?
Leider nicht.
Ach.
Nee, leider nicht.
Hat bei dir einfach funktioniert.
Da komme ich auch gleich später noch zu. Ich wollte tatsächlich anrufen.
Ich hätte einfach mal angerufen und gesagt, wer ist denn da? Hallo.
Sollen wir jetzt live anrufen?
Ja, genau. Hallo, wer sind Sie? Was machen Sie da?
Also, es fängt an, in jedem guten Schulbuch gibt es hier Basics, da werden Abkürzungen erklärt und Mengen und Planung von Portionsgrößen, Einkauf, Lagerung, Haltbarkeit, Resteverwertung, Hygiene, Kräuter, Gewürze und so. Basic-Handgriffe, Garmethoden. Mhm. So, also. Ich hoffe, man konnte mir folgen. Dann kommen die Rezepte. Die sind unterteilt in die Rubriken Suppen und Eintöpfe, Salate, Soßen und Dips, Gemüse, Kartoffeln, Teigwaren, Reis und Co., Eier und Käse, Fleisch, Geflügel und Wild, ist nochmal ein extra Kapitel, Fisch und Meeresfrüchte sowie Süßspeisen und Desserts. Ganz schön ist, jede Rubrik ist mit einer, ist einer Farbe zugeordnet, die sich auf den Seiten und Höhen der Seitenzahl befindet. Hier, ich zeige es dir mal, hier diese Dinger. Ne?
Toll.
Und man erkennt diese Farben auch, weißt du, wie das heißt, das muss ich googeln, wie das heißt vom Buch. Das ist ja der Buchrücken. Mhm. Und wie heißt das?
Der Buch, die Buchseiten, nee, vorne, ja, vorne Seiten,
ja, na, Seit, Seit vorne. Das heißt Vorderschnitt.
Vorderschnitt, ah, okay.
Also man erkennt also vorne die Farben am Vorderschnitt.
Schon wieder was gelernt.
Ja, Wahnsinn,
ist
oder?
Ist toll, dass dieser Tag wieder nicht umsonst war.
Und hier kann man so sehr schnell die Kapitel auffinden. Das ist schön.
Vorderschnitt.
Am Vorderschnitt, genau. Mhm. Apropos Grundrezepte, jetzt mal, jedes Kapitel beginnt mit allgemeinen Informationen und Methoden und wirklich guten Grundrezepten. Mhm. Zum Beispiel nehme ich mal das erste Kapitel, Suppen und Eintöpfe. Mhm. Da steht dann, was beinhaltet Suppengrün? Gespickte Zwiebel, wie geht das? Bouquet Garni, was ist das? Dann gibt es dann drei Methoden, Brühen zu klären oder drei Methoden, Brühen zu entfetten. Und dann kommen Grundrezepte tatsächlich dann für Gemüsebrühe, Gemüsecremesuppe, Rinderbrühe, Hühnerbrühe, Fischbrühe, Einlagen wie Grießnockern, Croutons, Flätle. Alles Wesentliche dabei. Das ist gut gemacht.
Ich habe übrigens einen Trick gesehen letztens bei Instagram, wie man eine Brühe entfettet.
Ja.
Von einem Chefkoch, was ich wirklich nicht gewusst habe. Dass man eine Schöpfkelle nimmt, da Eis reinhaut. Und dann in die Suppe reingeht oben.
Ach, dann wird das fest.
Und dann wird das Fett oben sofort fest und er kann das abnehmen und hat damit seine Brühe geklärt, wo ich gedacht habe, wow, das war, also ich habe es nicht gewusst.
Nee, hast
du das
gewusst? Nein.
Siehst du, das fand ich ganz großartig.
Ich nehme immer eine Fetttrennpfanne. Oh Gott, was für ein Wort. Fetttrennpfanne, Quatsch.
Nein, Kanne. Ja, das mache ich, wenn ich mal Ente mache aus dem Ofen oder sowas, dann haue ich das da rein. Aber bei einer Brühe hast du ja viel Brühe, das reicht doch nicht diese kleine Kanne.
Ja, nee, das stimmt. Nee. Aber ja,
das
es gibt auch Schöpfkellen, die das automatisch machen, ne? Also Fetttrenn-Schöpfkellen. Ne?
Aha.
Gibt's auch.
Gut.
Wie eine Kanne, da kannst du immer rausschöpfen. Ja, gut.
Back to topic da.
Ja, back to topic, genau. Auch bei den Suppen ist wirklich, da sind alle Klassiker dabei. Hochzeitssuppe, Spargelcremesuppe, Kartoffel, Gulasch, Pichelsteiner, Linseneintopf und. Wirklich extrem umfangreich. Jetzt könnte ich hier auch alle Gerichte, sind alle deutschen Klassiker drin. Ich habe hier jetzt viele stehen. Es ist ein Nizza-Waldorf-Kartoffelsalat, Rotkohl, Bohnensteck, Speck, Maultaschen, auch Lasagne, Pizza Margherita, Cordon Bleu, ich gehe mal hier, Tafelspitz, Königsberger Klopse, Brathuhn, alles. Ne? Mhm. Ist wirklich alles vertreten. Gibt auch internationale Klassiker, also das Buch geht auch immer mit der Zeit. Es gibt zum Beispiel Faux mit Rindfleisch oder Pha oder wie auch immer man das ausspricht.
Ja, bitte nicht schon wieder.
Nein. Okay. Es gibt thailändischen Rindfleischsalat, es gibt Pinsa, Shashuka, Sushi, Falafel und so. Also die machen auch so modernere internationale Geschichten, werden hier jetzt auch rezipiert. Die Rezepte sind alle sehr schön aussagekräftig bebildert, ganz klar, klassisch strukturiert. Die sind gut aufgearbeitet mit Angaben zur Zubereitungszeit. Und da stehen dann auch Gar, Einweich, Frittier, Geh und was auch immer Zeiten, wird alles aufgeführt. Nährwertangaben ganz genau von jeder Portion und gibt auch immer so ein paar Tipps dazu. Das Register hinten ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss da manchmal ein bisschen suchen. Zum Beispiel Spaghetti Bolognese. Wo würdest du da suchen im Register?
Unter Spaghetti?
Unter S findest
oder
du nicht.
Unter Bo?
Nein, findest du auch nicht.
Ach, okay.
Weiter?
Weiß ich nicht.
Also unter Bo wie Bolognese, nein. Unter Spö wie Spaghetti, nein. Unter Pa wie Pasta auch nicht. Unter Nu wie Nudeln auch nicht.
Nein.
Aber unter Hackfleisch, da wirst du finden.
Ach, wie schön.
Ja.
Da siehst du mal, wie du dich mit so einem Buch beschäftigst. Ne?
Ja.
Toll,
siehst du? Mir dünkt es nämlich so, dass die Bolognese fehlte und ich begab mich auf die Suche.
Ja.
Und so geschah es, dass ich diesen Weg gegangen bin bis zum Ende und doch die Bolognese ist dabei.
Vielleicht haben sie es nur für dich getan.
Ja, wahrscheinlich.
Gregor, also, wo ist die Bolognese?
Soweit ist ja, klingt das alles ganz gut.
Absolut.
Ne? Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein.
Oh, jetzt kommt, jetzt macht das Fass auf mit dem Stuhl.
Und jetzt schauen wir mal, was ich so gemacht habe.
Okay. Oh.
Spanische Kartoffeln mit Mojo Rojo.
Das hast du gemacht?
Aus
dem Dr. Oetker-Kuchen.
Ja, warum denn nicht?
Ah ja, also bitte. Ich hätte jetzt keine Ahnung, du machst tatsächlich hier so einen Kalbstafelspitz oder sowas.
Warum soll ich das denn nicht machen?
Na bitte mach.
Das war ein schnelles Abendessen.
Ja, ja.
Da
ja.
guckst du einfach, ob das ja, funktioniert.
Da guckst du.
Ja, die kanarische Spezialität kennt man, glaube ich. So, diese schrumpelige Salzkartoffel.
Erzähl mir das nicht, ich weiß das doch.
Ich mache das hier nicht für dich.
Kartoffel.
Ich mache das. Ich sitze nicht für dich hier, mein Lieber. Okay. Ich sitze nicht für dich hier.
Okay, ich habe es verstanden.
Ja, also, da gab es nichts zu meckern.
So.
One Pot Käse-Macaroni habe ich gemacht. Ich habe es nochmal probiert. Nein, es ist nicht meins, aber dafür kann jetzt das, ich will das, ich, don't blame the Rezept. Ne? Mhm. Ich hatte es auch bei anderen mal probiert. Es ist mir viel zu käsig, zu fettig.
Mhm.
Nein, gut.
Ja, darum geht es in dem Rezept aber.
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ich will das nur der Vollständigkeit haben. Ich habe es probiert. Mhm. So, ich machte auch das Zitronenhähnchen auf der Pfanne. Und wie so oft fand ich bei Rezepten mit, gerade mit Zitronensaft, ist das echt krass viel Säure, ne, wenn man sich da dran hält. Also hier wird es für so 4 kleine Hühnerbrustfilets, nehmen die den Saft von einer Zitrone plus Abrieb und dann werden noch von 2 Zitronen die Spalten mitgebraten. Das fand ich zu viel.
Mhm.
Das ist immer, da fände ich in einem Schulkochbuch ein vorsichtigeres Abschmecken, fände ich da besser.
Mhm.
Du guckst wieder so an, als hätte ich es nicht
gemacht. Nein. Ich mag das, wie du denkst.
Auch die 200 Milliliter Hühnerbrühe dafür, ohne Bindung, ohne weitere Bindung da drin, waren mir dann ein bisschen zu flüssig, zu viel. Aber das war okay. Aber mir war es zu sauer. Ich finde das schwierig. Ich finde ganz oft in Zitronenrezepten zu viel Zitrone drin. Und dann haut es dir alles weg. Ne? Einmal zu sauer, schwierig. Ente à l'orange habe ich gemacht. Das war gut. Nicht besonders raffiniert oder so, aber super, gut, alles gut. Da war nur zu dem dazugereichten Rosenkohl, da gibt es so ein Rezept unter geschwenktem Gemüse. Da steht zum Beispiel nur Rosenkohl vorbereiten. Das finde ich jetzt für so ein Schulbuch vielleicht ein bisschen wenig. Also dass man jetzt zum Beispiel die äußeren Blätter vielleicht mal entfernt, könnte da stehen. Es gibt tatsächlich ein anderes Rosenkohlrezept in dem Buch, das ist der gebackene Rosenkohl, da steht das explizit, hier nicht. So, das finde ich ein bisschen wenig. Auch, dass man vielleicht den Stiel anritzt, so kreuzförmig, dass der auch weich wird, fehlt hier.
Gleichmäßige Garung.
Ja, genau, hatten wir ja letztes Mal so bei der Verfalle. Und wer hatte recht, wem hat zu Recht gegeben? Also egal, anderes Thema, da will ich gar nicht drauf rumreiten.
Also wirklich.
Also das hätte mir schon als Tipp oder sowas, hätte ich das gut gefunden.
Mhm.
Okay. Tiramisu gemacht.
Ah.
In der Mascarpone Creme fehlt das Ei.
Mhm.
Du verziehst für so ein Gewicht.
Nein, ich höre dir zu.
Ja, okay.
Ich verziehe nie
das gänzlich das Ei in der Mascarpone-Creme.
Okay.
Was eigentlich normalerweise in allen anderen Rezepten ist immer Ei dabei, was A mal so geschmacklich ganz gut ist. Jetzt kann man sagen, ich mache jetzt nur Mascarpone und Milch. Das ist lebensmittelhygienisch vielleicht ein bisschen besser, ne? Weil Frischei finden viele schwierig. Aber so ist eigentlich das Rezept nicht. Und das eigentliche Problem ist, deswegen würde ich da gerne eigentlich mal anrufen.
Mach das doch bitte. Ich möchte, aber nimm das Gespräch auf.
Ja.
Nimm bitte das Gespräch für uns auf.
Also, die Creme wird sehr flüssig.
Wir rufen gleich an.
Ja, die Creme wird sehr flüssig, sodass die Löffelbiskuits, die fangen an zu schwimmen.
Mhm.
Obwohl die mit Espresso natürlich getränkt sind, aber die fangen trotzdem an zu schwimmen. Man kann das nicht so schön schichten.
Trennt sich das dann wieder?
Nee, das trennt sich nicht, aber es ist einfach flüssig. Mhm. Ne? Milch und Mascarpone zusammen ist eine Flüssigkeit und die Dinger schwimmen.
Mhm.
Und man kann es nicht schichten und hier auf dem Foto sind so schöne Zipfel aus der Creme gezogen.
Hm.
Die kriegst du nicht gezogen, weil es ist flüssig.
Hm.
Es war geschmacklich
okay.
Ich finde,
du hättest anrufen sollen.
Ja, ich finde auch.
Vorbereitung ist alles.
So, da gibt es jetzt noch ein paar andere Sachen. Es gibt hier noch ein paar andere Punkte. Im Caesar Salad Dressing, da fehlt auch das Eigelb. Ne?
Hm.
Über die Sardelle im Dressing kann man streiten, weil das Originalrezept von Cesare Cardini tatsächlich keine Sardelle enthält. Ne? Da wird immer gestritten. Aber der Mexikaner aus Tijuana kam her.
Ja. Ne,
der hat keine Sardelle drin. Aber Eigelb gehört da rein. Haben sie auch nicht gemacht. Vielleicht haben die prinzipiell auf Frisch-Eigelb verzichtet. Aber man könnte zumindest das als Tipp reinschreiben im Eigelb, dann ist es originaler, außerdem ist es lecker.
Ja.
Spaghetti Carbonara wird hier mit 200 Gramm Sahne und Bacon gemacht. Ne?
Oh.
Und da müssen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Ne?
Ja, das ist ja so mal so.
Ja,
also
gut.
Ich kenne Köche, die sagen, komm, hau doch da einen Schluck Sahne rein.
Ja, einen Schluck,
in der Bindung.
Aber
ja,
200 Gramm?
Das ist eine ganze Dose.
Ja, genau.
Hänsler selber bei seinem, der macht doch da dieses lustige schnelle Nummer ja. oder was, da hat er in seiner Carbonara haut er auch Sahne ran.
Ja, so, also, über, aber über, sogar so ein Schnapsglas voll Sahne
genau.
von mir aus, aber ja. 200 Gramm und Bacon, als ja. Auch da für ein Schulkochbuch mhm. könnte man sagen, so machen es die Deutschen in den 60er Jahren,
genau,
aber
ja.
Original wäre mal hier, weil das Original nur mit Pancetta bzw. Guanciale Original ne, und Ei und Pecorino Parmesan ist einfach auch leckerer. Und,
das ist auch easy.
Ja, es ist auch easy.
Es
ne?
ist natürlich, die Cholesterinwerte gehen durch die Decke.
Darum geht's ja.
Aber
nicht.
Das ist richtig.
Königsberger Klopse.
Bitte. Oh.
Königsberger Klopse.
Sehr köstlich.
Ja, aber hier aus halb-halb Hack gemacht. Halb.
Oh.
Ja. Und das ist nun wirklich Kalbshack.
Nein, das ist wirklich bitte Kalbshack.
Man kann das alles so machen. Ne?
Ja.
Jetzt sag mal, was verbindest du mit Dr. Oetker?
Backpulver.
Noch was?
Puddingpulver.
Pudding.
Pizza.
Pudding. Du ja. verbindest auch mit Dr. Oetker, ist doch Pudding,
Pudding.
Oder?
Immer Pudding.
So, pass auf.
Jetzt.
Ich hole dir Pudding.
Was verbindest du mit Dr. Oetker? Pudding. Ich hol dir Pudding. Du kriegst von mir aus Pudding. Pudding in die Fresse kriegst du jetzt. Ich krieg jetzt Pudding. Jetzt sag mir... So, da kommt der alte Mann durch die Studioküche
ja.
hierher und hat, oh, aber schön, was hast du da? Das sind ja, ach, das ist ja 70er-Jahre-Style, diese Silberbecher,
ja.
Eisbecher, wie schön ist das denn?
Na?
Och, guck mal.
So.
Das ist jetzt aber schön gemacht, mit einer Heidelbeere obendrauf.
Nee, das ist Amarena-Kirsche.
Eine Amarena-Kirsche.
So.
Guck mal.
Und das ist ja eigentlich das Signature-Dish von Dr. Oetker, ne?
Ich möchte mal sagen, ja. Also ich,
okay,
so,
dann
und jetzt?
Probieren wir mal.
Ich habe ein bisschen Angst.
Jetzt. Mal, kannst du machen.
Nein? Oh. Oh. Das
ja,
ist aber stichfest.
Was? Stichfest, ne?
Das ist...
Das ist grammgenau gemacht.
Ein?
Mhm.
Oh.
Ich habe mich ans Rezept gehalten. Grammgenau.
Oh. Das kann man ja gar nicht schlucken. Das ist ja... Oh.
Also,
oh.
Dr. Oetker in seinem Buch macht zu einem halben Liter Milch oder Milch-Sahne-Gemisch
Dr. Oetker Pudding. Guck mal.
Der Kollege steckt einen Löffel rein, er ist nur ein Drittel stehen. Drin, aber er bleibt stehen.
Bleibt stehen. Boah, das kann man ja nicht essen. Oh, Gregor, das tut mir sehr leid. Also das ist jetzt der dritte Punkt, warum du anrufst. Du musst da anrufen.
So,
kann man das
so,
nicht
das ist das Signature Dish. Ne? Eigentlich Pulver, aber Pudding, Dr. Oetkers Pudding, wo ist meine Brille?
Ja.
Was sie machen zu einem halben Liter Flüssigkeit, also halb Sahne, halb Milch oder nur Milch, machen die 50 Gramm Stärke rein plus zwei Eigelb. In jedem anderen Rezept online ist immer, du hast Tränen.
Und ja, ich konnte nicht schlucken. Ich habe Angst um mein Leben gehabt.
So, in jedem
Rezept.
Ich habe wirklich gesucht nach Pudding-Rezepten. Die sind ja alle gleich. Ne? Und,
ja.
Aber immer Speisestärke zwischen 25 und maximal 35 Gramm.
Mhm.
Dr. Oetker, 50 Gramm
mhm.
Speisestärke. Ich habe wirklich ja. geguckt und Gramm genau.
Ja, wir müssen reden.
Wir müssen reden.
Ja.
Das ist sehr stichfest. Also Oetker, Herr Doktor, wir müssen reden.
Herr Doktor. Ja, es ist vor allem, du kannst es nicht schlucken. Also du kannst
ja
es
doch, man kann es, wenn man es gut kaut, kriegt man es geschluckt. So, also.
Aber eine sensationelle Idee, ne? Auch immer diese 35 oder 40 Gramm Speisestärke in Tüten reinzumachen und sagen, das ist jetzt Puddingpulver.
Ja, plus Vanillezucker. Ja. Oder Vanillezucker, ja, genau.
Schon eine tolle Idee.
Mhm. So, ja. Schwierig. Also,
ja.
Gut. Die Rezepte, wenn man die so macht, ein paar waren ja wirklich gut. Mir kommt da Wolfram Siebeck ein bisschen in den Sinn. Der, Gott hatte ihn, hat
ja.
ihn selig.
Ja.
Der hatte
ja.
früher, dass er gerne die deutsche Küche als Blumsküche tituliert
ja.
Ein bisschen ist das, es klingt jetzt ein bisschen böse, aber ein bisschen kommt mir das so vor. Ja. Das ist ja alles einigermaßen schmackhaft, auch so, auch die Carbonara, das kann man ja essen, ne? So eine Sahne-Bacon-Soße kann man ja machen zu
Nudeln. Das kann man machen.
Alles gut. Mhm. Aber auch so ein Schulbuch, das könnte ja auch anders sein.
Mhm. So. Das haben wir. Wir reichen trotz, den Telefonanruf einfach nach, oder? Ja.
Also trotz dieser Punkte ist und bleibt das Schulkochbuch ein solider Einstieg für in die Kochwelt, ohne jetzt dabei groß revolutionär zu sein. Mhm. Da sind wirklich viele Grundrezepte dabei, die sinnvoll sind, also für Brühen und sowas. Ne?
Ja.
Layout, Farbnavigation, zwei Lesebändchen hat sogar, die unfassbar große Rezeptvielfalt zu diesem Preis machen das dann schon vielleicht wirklich doch noch zu einem Standard für blutige Kochanfänger. Mhm. Also wenn man jetzt so erste Wahl zum Beispiel, wenn man das erste Mal seine eigene Wohnung bezieht.
Ja, so, dann ist, ich finde, das ist auch ein schönes Gastgeschenk, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn du das mitbringst, es ist ja dieses Rot-Weiß, hast noch das ein Geschirrtuch dabei, ein Fläschchen Wein oder sowas oder Essig und Öl, ist das echt ein gutes Ding. Und das meine ich jetzt nicht böse.
Nee. Und man mit der Auswahl kann man sich wirklich locker durchs gesamte Leben kochen.
Ja.
Aber wie gesagt, mit leichten Abstrichen hier und da, ne, die ich jetzt hier zur Genüge ausgekostet.
Genau.
Also,
ich möchte auch nicht mehr kosten. Ich habe genug gekostet.
Schönes, nützliches Buch mit leichten, genusstechnischen, aber wie ich eigentlich finde, unnötigen Abstrichen.
Ja.
Ich gebe dann 6,5 von 10 Kochpots.
Ach, guck, 6,5.
Ja.
Okay. Gut. Dann schön.
Gut.
Ja. Ich habe noch ein Speichelrest im Mund von diesem.
Ja, aber
ich finde die Amarena-Kirsche ist sehr köstlich. Obwohl habe ich noch gar nicht. Oh, pass auf, dass du da nicht. Das klebt schon sehr, ne? Ist wie dieser Bauschaum auch, ne? Oder?
Das ist schon krass, ne?
Ja.
Oder hab ich einen Fehler gemacht? Also ich guck nochmal rein, aber.
Nein, du hast keinen Fehler gemacht, Gregor. Alles
50
gut.
Gramm?
Ja.
50 Gramm in so einer Packung sind 200 Gramm, also mal 10er oder so, ne?
Ja.
200 Gramm, das ist eine Viertelpackung. Das ist echt krass.
Können wir mal zu meinem Buch kommen, Schatz?
Nee, ich muss noch mal kurz
gucken,
dass ich auf keinen Fall einen Fehler gemacht habe. Das wäre grauenhaft.
Das wäre grauenhaft.
Das wäre grauenhaft, weil dafür war es zu nützlich.
Vielleicht hast du keine Brille angehabt an dem Tag.
Ja, vielleicht. Vielleicht. Vanilleschote, 500 Milliliter Milch. So, Prise Salz, 2 Eigelb, 50 Gramm Speisestärke. Es ist einfach so.
Es ist, wie es ist. Aber dann hat man auch für zu Hause, wenn man mal Kit braucht für die Wand, für die Schrauben, hat man was da.
Lecker.
Ein Wegfrieren hat man immer
ein
was
Löffel
da.
Ein Löffel ins Fenster, ein Löffel in den Mund.
So. Hey, komm, wir machen jetzt mal. Ja, wir kommen jetzt mal zu etwas anderem.
Check 2.
Jetzt müssen wir mal runterkommen.
Ja.
Ist nicht mehr so spaßig, jetzt wird es ernst.
Gut.
Es ist ein ernstes Thema, es ist keine leichte Kost, die ich hier habe. Es ist nicht ein einfaches Schulkochbuch. Jetzt geht es nämlich in die Vollen.
Gut.
So, pass auf, ich fange erstmal vorne an. Ja?
Ja.
Also wir alle essen zu viel, zu oft, zu häufig, tierisch, zu hochverarbeitet etc. pp. Das wissen wir. Ja. Da bist du bei mir.
Gut. Ja, ich bin bei dir.
Vor etwa 10 Jahren veröffentlichte Dr. Megan Rossi, das ist eine Australierin, die in London lebt, eine Theorie, die man damals die Diversity Diet genannt hat. Oder auch fünfmal am Tag essen.
Ja.
So, und zwar fünfmal am Tag.
Das schaffe ich
Regel.
Fünfmal am Tag.
Fünfmal am Tag Regel. Demnach soll man täglich 5 Portionen Obst oder Gemüse zu sich nehmen. Ja, das hat sie also damals entwickelt. Ende 23 muss das so gewesen sein, machte ein neuer Gesundheitstipp dann die Runde. Eigentlich eine Weiterentwicklung eben dieser Theorie, die dann als 30 Plants Points Challenge die Runde machte. Ja. Rossi hat das in ihrem Buch Eat Yourself Healthy dann 2019, also 2-3 Jahre später, schon ausführlich beschrieben. Eat Yourself Healthy, 30 Plants Points Challenge, also 30 Pflanzenpunkte Challenge. Neuen Schwung oder ich sage es mal so, einen regelrechten Hype hat das Ganze, also diese Ernährungsweise bekommen durch eine Netflix-Doku letztes Jahr, die du ja auch gesehen hast. Ich habe da auch reingeguckt. Hack Your Health, also die Geheimnisse unserer Verdauung in diesem Film erklären, also verschiedene Experten rund das Thema Darmgesundheit, Mikrobiom.
Ja.
Ja? darunter auch Julia Enders, die durch ihren Bestseller Darm mit Charme bekannt wurde. Das ist auch schon Jahre her, 2017 war das. Jetzt also seit letztem Jahr, so in etwa auch durch diese Netflix-Doku, treiben die Forscher und Ernährungsexperten eine neue Sau durchs Dorf.
Ja,
das ist ja so.
Ja. Bitte? Ja, ja, das klingt ja sehr negativ.
Nein, aber es ist, wir sollen das nicht, wir sollen das, wir sollen
das. Es gibt immer so Ernährungstrends, ne?
Und absolut. Hast du ja eben gesagt,
Gemüse. Es gab ja mal Omega-3, war der lange und davor war es mal.
Und jetzt machen alle diese, machen ja viele jetzt zum Jahresanfang, haben viele die Saftkuren gemacht und Smoothie-Kuren, die ja auch bei Insta beworben worden sind. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung warnt ausdrücklich davor, das zu tun, weil die Leber dadurch geschädigt wird. Ne?
Okay,
massivst.
Warum?
Weil sie geflutet wird mit Fructose und Fruchtzucker und es kann zu Insulinresistenzen kommen und das ist für die Leber gar nicht so gut. Also für den ganzen Körper ist nicht gut. Wenn du so ein Smoothie isst, dann hast du ja Apfelsaft oder einen ganzen Apfel drin, du hast Birnensaft, du hast eine ganze Banane püriert, du hast eine Kiwi drin, bam, 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 bam. Würdest du das alles so essen, hast du auch die entsprechenden Ballaststoffe dabei. So hast du ja nur, ne?
Okay, den ganzen, aber sind die nicht Flirt mit drin?
Nein. Nee? Okay. Nein, das hast du so nicht. Gut. Also, jetzt kommen wir aber mal zu meinen Pflanzen.
Ja.
Je größer die Bandbreite an pflanzenbasierten Lebensmitteln in der Ernährung, so ist es, das ist das Thema, desto stabiler und widerstandsfähiger ist das menschliche Darmmikrobiom und desto geringer das Risiko, an Zivilisationsleiden zu erkranken. Das ist das Thema. Es geht, da mache ich es uns jetzt mal ganz einfach, Schatzemaus, es geht um die gesunden Darmbakterien.
Bin ich Schatzemaus?
Du bist Schatzemaus. Also, Darmbakterien, dazu zählen Bakterien, Pilze, Viren und andere Mikroben. Also das spielt eine wichtige Rolle die spielen alle eine wichtige Rolle bei der Verdauung, Produktion von Vitaminen, Regulierung des Immunsystems, Stoffwechsel, Energiebilanz, Fettspeicherung und eben die allgemeine Darmgesundheit. Im Darm liegt die Gesundheit. Das ist ja, haben wir die Chinesen auch schon.
Ja, genau. So.
Also, eine Auswertung unter anderem. Da komme ich jetzt langsam mal endlich zum Buch, aber das ist eine Vorgeschichte, das muss man alles erstmal wissen.
Ja.
Ja? Eine Auswertung unter anderem dieses American Good Projects um den britischen Epidemiologen und Arzt Tim Spector ergab, dass diejenigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen am gesündesten waren am Ende, die etwa 30 unterschiedliche pflanzenbasierte Lebensmittel pro Woche zu sich genommen haben. So kommen wir zur Faustformel.
Aber ganz kurz, was man erklären muss, Mikrobiom, das sind die Bakterien, ne? Hast du das schon gesagt?
Das habe ich doch gerade eben gesagt.
Okay, das habe
ich. Es sind nicht nur die Bakterien.
Da bin ich kurz
eingelegt. Ich erzähl's dir nochmal, da warst du kurz weg, ich erzähl's dir nochmal. Die Menschen draußen am Hörgerät, Akustiker, können ja zurückspulen. Aber ich sag's dir, Bakterien, Pilze, Viren und andere Mikrobiomen, ja?
Ja.
Das hatte ich genauso gesagt.
Okay.
Schön, dass du mir zuhörst wieder.
Ich versuche.
So kommen wir jetzt zur Bitte. Jetzt kommen wir endlich zur Faustformel, die sich daraus ergibt. 30 pro Woche. Die besagt, dass es für die Gesundheit sinnvoll sei, etwa 30 unterschiedliche pflanzenbasierte Lebensmittel pro Woche zu sich zu nehmen. Und das ist nicht nur Gemüse und Obst, sondern eben auch Getreide, Nüsse, Samen, Kräuter, Gewürze. Ja, auch Kaffee, Tee, aber kein Alkohol.
Und Olivenöl.
Auch.
Nur
verschiedene Öle. Verschiedene Öle, das erklärt sie jetzt wieder noch im Buch. Jetzt komme ich langsam zum Buch. Es ist ja furchtbar. So kommen wir endlich zum Buch. Also jetzt weiß jeder da draußen, das ist also die Diversity Diet von vor 10 Jahren oder noch älter. Und daraus ist dann die 30 Pflanzen Challenge geworden und das alles für unseren Darm. Und so kommen wir jetzt zum heutigen Buch, oh Wunder, das sich da nennt 30 Pflanzen pro Woche. Erschienen im Brandstätter Verlag, herausgegeben von Katharina Seiser und darauf ein paar farbenfrohe, stilisierte Früchte und Gemüse, Aubergine, Birne, Tomate, ein paar Beeren, Zitrone und ein Krautblatt. irgendwie so 224 Seiten stark und vorne auch mit so einer Tiefprägung. Das finde ich eigentlich ganz schön. Es gibt auch ein Lesebändchen in Gelb, das passt farblich natürlich total toll dazu. Und auch dem Hinweis, dass für dieses Buch einige Menschen ihre Rezepte geliefert haben. Also das hat nicht nur alles Katharina Seiser, die Autorin, geliefert, sondern es sind auch andere dabei.
Steht ja auch oben drunter Herausgeberin.
So sieht es nämlich aus, das sagte ich ja. Haya Molcho aus dem Team Nini, Stefan Paul kennen wir auch, war auch schon bei uns. Claudio De Principe war auch bei uns. Oliver Tritschisch von Feminine Food, in das ist so eine österreichische Internetseite. Mhm. Dann noch Karma Food, das ist ein veganes Food-Restaurant in Österreich oder mehr in Wien, verschiedene. Dann noch Koch dich türkisch, das ist eine Kochschule in Düsseldorf, das musste ich auch erstmal googeln.
Oh, kann
genau.
Ich nicht,
ja. Und Katharina Seiser, dazu möchte ich auch kurz was sagen, ist Österreicherin, lebt in Wien, ist Kochbuchautorin, Co-Autorin und Kolumnistin und als Expertin auch gerne mal im TV zu sehen.
Mhm.
So. Und Frau Seiser hat im März letzten Jahres, so schreibt sie es im Buch, auch einen Tweet der Technischen Hochschule Graz gesehen, nachdem man sich eben genau so mit 30 Pflanzen pro Woche ernähren soll. Und sie hat auch vom American Good Project gehört. Das schreibt sie auch in dem Buch. Und so, sagt sie, ist dieses Buch entstanden. Es startet mit genau dem, die Herausgeberin, wie die Herausgeberin zu der Idee kam, mit Hilfe von zwei Ernährungswissenschaftlerinnen, Therese Rathmanner und Gabriele Berg, erklärt sie das System nochmal oder das, worum es geht, was ich gerade aufgezählt habe, wieso und weshalb, also 30 Pflanzen in der Woche. Dazu gibt es dann auch gleich eine 30-Pflanzen-Checkliste, die ist dem Buch auch beigelegt, bei dem man dann selber ankreuzen kann, wie viele Pflanzen man die ganze Woche gegessen hat.
Kann man sich auch ausdrucken, wenn man mag.
Das kann man sich auch gerne ausdrucken. Und es ist generell nichts Verwerfliches, wenn man mal etwas genauer auf seine Ernährung schaut. Das ist ja auch völlig okay. Ich habe mir den Spaß auch gegönnt und habe mal eine Woche gecheckt. Und siehe da, ich kam auf fast 50 Pflanzen.
Ja.
Ja. Das liegt aber daran, dass ich halt jede Menge Gemüse koche und morgens halt Haferflocken mit, und nicht nur Haferflocken, sondern viele Flocken, Dinkelflocken, Amaranth, bam, 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 immer wieder wechseln mit wechselndem Obst, Nüsse und Samen und so weiter und so fort esse. Und da komme ich allein beim Frühstück schon auf 30 und dann ist der Rest ja.
Ja, ich habe auch mal angefangen zu zählen, natürlich, nachdem ich das Buch, ich habe es auch mal durchgeguckt, weil wir haben uns ja mit Katharina unterhalten und auf die Vorbereitung dazu. Du fängst unweigerlich an, auf einmal zu zählen. Ne? Und was ich tatsächlich geändert habe, lustigerweise, ich bin ja ein paar Mal die Woche, ernähre ich mich in der Kantine und da gibt es ein großes Salatbuffet. Und früher habe ich immer so einen Salat genommen, eine Sorte. Jetzt mache ich tatsächlich ganz vielerlei, ne? Wo ich denke, schadet ja nichts. Ne? Und ich fange auch an, das Zählen. Ne? Das ist lustig.
Toll.
Ja.
Ja.
Langweilig dich?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das schön, was du so in der Kantine so ist. Das ist auch für die Hörer da draußen sehr interessant. Ja, ich gehe jetzt erstmal nicht ins Detail, aber das macht sie ja in dem Buch. Sie geht sehr ins Detail. Es sind auch erstmal 50 Seiten vorneweg, was der Hintergrund des Ganzen ist. Damit sollte man sich auch beschäftigen, damit man weiß, nur so macht das Buch ja Sinn. Ne? Was zählt denn als Pflanze? Das schreibt sie natürlich auch. Wie viel muss ich essen, damit es auch zählt? Eine Handvoll, eine Prise, ein Esslöffel, Teelöffel. Welches Öl soll es sein? Da präferiert sie das Olivenöl als das Nonplusultra. Welches Öl zählt nicht dazu? Zählt jede einzelne Gewürzpflanze? Was ist mit Zucker? Wie kalkuliere ich einen Smoothie beispielsweise? Was ist mit Marmelade, Wein, Suppen? Wie muss ich die kalkulieren? Schokolade, Kakao? Also, es möge jeder auf diese Reise gehen und zählen und gucken. Wer diese 50 Seiten Forschung, Lehre, Erklärung des Ganzen dann hinter sich hat, der kommt dann zu den Rezepten.
Mhm.
Das sind derer etwa 70 rein vegetarische Rezepte. Es geht ja darum, Pflanzen, das macht ja Fleisch keinen Sinn. Wir essen sowieso, sagt sie, alle zu viel Fleisch. Also das ist jetzt da weg.
Ja, wobei, es wird ja nicht verteufelt. Ne? Da steht explizit drin, wir wollen hier keine tierischen Lebensmittel verteufeln. Ganz im Gegenteil, es gibt tierische Lebensmittel, die tatsächlich auch auf das Mikrobiom einzahlen.
Das schreibt sie alles.
Gereifte Käse und fermentierte tierische Geschichten.
Aber generell in diesem Buch geht es rein um vegetarisch. Ja. Und auch vegan ist dann entsprechend ausgeschildert oder ausgewiesene Rezepte. Und es gibt noch ein paar Grundrezepte. Unterteilt ist das Ganze sehr easy peasy unter kalt, warm und süß. Kalt ist demnach, ich zähle jetzt nur ein paar Sachen auf, ne? Also kalt ist dann eine Gazpacho, ein Bauernsalat, Wassermelonensalat, Fenchel, Clementinensalat etc. Warm ist dann ein Gemüsecurry, Kohlsuppe, Kichererbsenragout, rote Linsensuppe, Karottenlinseneintopf, Dinkelsuppe und süß sehr wenig, weil sie auch sagt, Zucker ist nicht so, dann sind natürlich Zuckeraustauschstoffe da. Bratapfel, Bananenbrot, Karottenkuchen. So.
Gut.
Genau. Also alle Rezepte, immer mit der Anzahl der Pflanzen, also das ist alles sehr gekennzeichnet, wie viele Pflanzen esse ich. Jetzt ist es so, ich habe mal so geguckt, es gibt ein Curry, da sind natürlich die Curry-Mischung ist alleine natürlich ein Boost an Zutaten, an Pflanzenzutaten. Da kommt man, glaube ich, ich habe es jetzt nicht genau gelesen, ich glaube 24 oder sowas.
Obwohl sie zählt Gewürze ab einem Teelöffel pro Woche oder sowas, ne?
Ja. Aber du machst davon mehr und sie schreibt, du kannst das dann auch im Kühlschrank lagern. Ja. Dann macht das wieder irgendwie Sinn. Also wie viel ich davon essen muss, wie viel Pflanzen ich gegessen habe, ob vegetarisch, vegan, habe ich ja gesagt, das ist so. Es fehlen die Zubereitungszeiten, aber das ist, also mir war das sowieso, ich koche nicht nach Zubereitungszeit, weil jeder Koch hat seine eigene Zubereitungszeit.
Ich finde es manchmal ganz, ganz spannend, wenn du suchst Rezepte, und dann steht dann oben, wenn irgendwie etwas eine besonders lange Garzeit hat, du brauchst 3 Stunden im Ofen oder was, und dann weißt du, siehst auf einen Blick, musst du jetzt gar nicht durchlesen, wenn du die Zeit nicht hast zum Beispiel.
So. Ja. Ich finde, es fehlt vielen Rezepten an Pfiff. Also, dass man sagt, okay, es ist jetzt, sind viele, die man hätte pimpen können. Also, wir alle kennen eine Gazpacho. Wir alle kennen einen Wassermelonsalat. Ja. Das haben wir ja schon mannigfaltig gegessen. Aber hey, dann streu doch, keine Ahnung, über den Wassermelonsalat noch ein paar geröstete Kürbiskerne oder so. Mhm. Oder mach bei der Gazpacho noch einen Crunch oder sowas. Ne? Mhm. Also, pimpst ein bisschen wenigstens auf, aber das findet nicht statt. Es ist sehr easy peasy alles. Mhm. So. Und auch die Fotos, wo ich die Fotos gesehen habe, viele Fotos, habe ich so, musste ich immer unweigerlich an die 70er Jahre denken.
Ja, aber das muss ja nichts Schlechtes sein.
Das ist ja, und ich habe auch nicht gesagt, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass ich an die 70er Jahre denke. Mhm. Es ist altes Besteck, Restaurantgeschirr, Plastik-Zitronenpresse, Spitzendecke, tatsächlich auch das alte Holzgriffbesteck, Brüsseler Spitzendecke, habe ich schon gesagt. Die Farben eher so orange, quietschig gelb. Mhm. Ja, das ist bestimmt bewusst gemacht. Also ja, ich meine, man hat sich bei dem Buch ja Gedanken gemacht. So, es geht aber, glaube ich, in dem Buch auch gar nicht so sehr um die Rezepte. Ja? Ich glaube, dass im Vordergrund erstmal die Anleitung zu einer anderen Ernährungsweise steht. Und wer sich damit auseinandersetzen möchte, mit diesen 30 Pflanzen oder 40, darauf geht sie natürlich auch ein, wenn einer sagt, hey, ich bin aber schon bei 40. Ja, keine Sorge, auch dafür gibt es, muss man nicht bei 30 Stopp machen. Wem diese Ernährungsart gefällt, der wird in diesem Buch sehr schnell heimisch werden.
Und man fängt unweigerlich, wenn man selber, wenn man das liest und selber auch kocht und sich natürlich
man hinterfragt
dann. Auf einmal fängt man an zu zählen.
Ja,
ne?
Absolut.
Und was ich spannend fand, zum Beispiel, was hier neu war, zum Beispiel in dem Buch, ist, dass es auch verschiedene Farben anders gezählt werden. Also ein grüner Paprika ist nicht gleich rot,
roter
ist nicht
Paprika
gleich gelb.
Genau.
Ne? Man soll also auch da die Farben und es wird jeweils neu gezählt, weil jede Farbe sein eigenes Mikrobiom füttert.
Genau.
Das fand ich ganz spannend. Und wenn man sowas weiß, dann kauft man sich demnächst einfach eine gelbe, eine lila und eine orange Möhre und ist einfach.
Also ich sag mal so, es geht um dem Cover, da steht es ja drauf, Rezepte, die das Darmmikrobiom stärken. Mhm. So, das ist genau das Thema. Und wer das möchte, ein langes, gesundes Leben, wer genau das will, für den ist dieses Buch, der muss sich das kaufen.
Gut.
So. Und dann wird er damit glücklich.
Ja, ne? Sehr gut. Und gesund.
Und gesund, ja. Und der Darm freut sich. Ja.
So, wir vergeben ja Kochpots.
Das ist richtig. Kochpots. Schön, dass du mich daran erinnerst, dass wir Kochpots vergeben. Ich gebe diesem Buch 7,5 Kochpots.
Gut.
Ja.
Und wir haben uns mit Katharina Seise unterhalten. Ne?
So ist es.
Dann hören wir doch mal rein.
Das sollten wir tun.
Das Interview.
Katharina, können wir loslegen?
Ja, bitte, wir können.
Heute Morgen. Schön, dass du es einrichten konntest. Ist dein Vielen Mann Dank. Noch zu gehen? Dein Mann geht jetzt singen oder was?
Mein Mann bringt mir noch meinen vierten Aufguss von meinem Grüntee gerade vorbei, damit ich auch gut versorgt bin.
Das steht auch in deinem Buch. Du bist ja eine leidenschaftliche Sencha-Trinkerin.
So ist es.
Ich trinke eher weißen Tee. Der Sencha ist mir immer zu bitter und zu grasig. Aber es gibt ja Leute, die mögen das.
Ja, es
du
gibt ja.
Du bist eine, die mag das.
Genau, es gibt ja
Da sind wir schon beim Thema grün, grasig, grünes Buch, 30 Pflanzen pro Woche. Guck mal, was eine Überleitung.
Ja, sensationell. Super. Profis halt, oder?
So. Ja. Und jetzt ist es so, jetzt komme ich mal zum Punkt. Es ist ja so, vor einigen Jahren hieß es also 30 Pflanzen, also die 30 Plants Challenge kam dann auf. Du hast das in einem Tweet gesehen von der Uni Graz und hast auch von der Studie gehört von Tim Spector, die dann durchs Land gezogen ist, American Good Project, ne, mit diesen 30 Pflanzen. Das hat dich getriggert und das hat dich zum Buch geführt. Ist das so richtig?
Das stimmt so. Also mich hat vor allem getriggert, dass hier plötzlich Forschung passiert zu einem Thema, bei dem wir bisher einfach so im Dunkeln getapst sind. Also es wurden Ernährungsempfehlungen über Jahrzehnte ausgegeben, die im Prinzip nie eine Berechtigung hatten. Also das bekannteste ist wohl Kalorien zählen. Jetzt wissen wir, war immer ein Blödsinn. Also es wissen noch nicht alle, aber wir wissen eigentlich schon, dass es ein Blödsinn war. Und genauso war es mit Ernährungsempfehlungen im, ich sage jetzt mal, Gramm- oder Milligramm-Bereich. Zum Beispiel das typische Beispiel jetzt im Winter. Jeder Mensch muss täglich 250 Milligramm Vitamin C zu sich nehmen. Oder mal waren es mehr, mal weniger. Es hat auch nie gestimmt, weil wir einfach so individuell unterschiedlich sind und unsere Mikrobiome, wie wir eben immer mehr wissen, noch viel unterschiedlicher sind. Und deswegen ist es nicht zulässig, solche Ernährungsregeln zu geben und aufzustellen. Und es finde ich auch nicht zulässig, sich daran zu halten.
Deswegen schreibst du auch, es müssen auch nicht 30 Pflanzen sein, es können auch 40 sein, es können 50 sein, es können auch 60 sein.
Genau.
Muss man sich auch nicht dran halten.
Nein, muss man nicht. Die Scientific Community, also wir haben ja eine der Top-Forscherinnen an Bord, was mich sehr freut, eben Gabi Berg von der TU Graz, die seit Jahrzehnten zu dem Thema forscht und auch zu den renommiertesten Wissenschaftlerinnen tatsächlich der Welt gehört, nicht nur in ihrem Gebiet, sondern ganz generell. Und sie sagt, in der Scientific Community redet man mittlerweile von doppelten, also so 60 plus Pflanzen wären noch besser. Aber fangen wir mal einfach mit den 30.
Fangen wir mal mit den 30 an und dann gibst du auch ein kleines Blattl dazu. Meine 30 Pflanzen Challenge, das kann man sich also alles da ankreuzen. Und trotzdem heißt es im Buch, das haben wir im Podcast auch gesagt, du nimmst es gar nicht so ernst. Also Fleisch und Fisch kann trotzdem gut sein. Ist auch gut fürs Mikrobiom.
Es kann, also fürs Mikrobiom, ja, jedenfalls für viele Funktionen im Körper schon, definitiv, so. Ja. Und ich bin ja eine Allesesserin, auch wenn das manche nicht zusammenbekommen damit, dass mein erfolgreichstes Buch so far ein veganes ist und ich eben auch vegane und vegetarische Kochbücher vorwiegend eigentlich sogar gemacht habe. Aber ja, es geht mir ja eben nicht darum, was zu verbieten oder messen oder zählen oder Verbote neu aufzustellen, sondern eben mein Claim oder mein Credo ist jetzt eigentlich etwas, was immer schon da war, aber jetzt hat es Worte gefunden, mehr vom Guten.
Jetzt geht, was mich, wenn ich ganz kurz mal beim Fleisch einhaken darf, ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst. Jetzt gibt es Naturvölker, die sich hauptsächlich tierisch ernähren. Sei es Inuit von Robbe und Fisch oder Maasai von Rind oder die Sami machen Rentier und Fisch und Mongolen und Navarro und. Wie ist das bei denen mit dem Mikrobiom? Weiß man das? Ist das...
Also man weiß definitiv von Völkern, die sich noch relativ naturnah im Sinne von, die jagen noch und gehen so mit dem Jahreskreislauf mit, sich ernähren. Da kommen tatsächlich auch tierische Produkte vor, aber halt nicht ständig. Wie es bei den Inuit ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich war selbst mal in Grönland und habe das irgendwie sehr spannend und eigentlich sehr bedrohlich gefunden, dass ich dort das ganze Jahr über außer Robben und Vögel und so, im Süden gibt es ein paar Kartoffeln, das wollte ich schon fast Erdäpfel sagen, aber dann versteht mich die Hälfte der Leute wieder nicht. Na schon, oder? Geht schon. Ja. Und ein paar Kräuter, aber sonst nicht. Also ich glaube schon, es hängt ganz stark davon ab, wo wir leben und wie wir uns dort auch gemeinsam mit unserer Umwelt entwickelt haben. Das wissen wir ja. Ich meine, es gibt Gegenden, wo Rinderzucht, wo es gar nichts anderes gibt, auch in manchen afrikanischen Gegenden, wo man dann vom Rind also wirklich auch alles nützt.
Ja, die Maasai, ne? Die ganz viel Fleisch und Blut und Milch und ja.
Ich glaube, das ist wie immer eine Koevolution zwischen Mensch und Umwelt. Wir können uns ja nicht trennen von der Umgebung, in der wir leben. Ja. Wir wissen halt, dass es für uns oder für uns jetzt als Vorfahrinnen gesprochen über Jahrhunderttausende so ist, dass diese Pflanzen die Viecherln, die verarbeiten, ich nenne sie Viecherln liebevoll, also kleine Tierchen, dass die koevolviert haben in dem Sinne, dass sie Sachen für uns produzieren, die wir nicht selber mehr produzieren können. Also so viel ist Fakt, das wissen wir jetzt aus dieser sehr neuen Forschung, die uns ja ständig auch wieder Ergebnisse liefert. Und ich glaube, dass man das schon auch differenzieren muss, sind wir in einer ländlichen Umgebung, wo ich vielleicht auch durch, ich sage jetzt mal, Erde, Kontakt mit Tieren, Kontakt mit Pflanzen in einem anderen Sinne, wenn ich mich einfach draußen bewege und diese Pollen und all das ganz normal aufnehme. Das heißt, auch wenn ich dort vielleicht gar nicht so viel davon esse, bekomme ich viel mehr von der Umwelt mit, als wenn ich jetzt in der Stadt lebe, in meinen betonvier Wänden und mit meinem Feinstaub rundherum. Und dort muss ich eben umso mehr darauf achten, dass ich diese Vielfalt in mich hineinbekomme, weil sonst, der Martin Grasberger nennt es inneren Garten, ich nenne es meine Viecherln, weil die sonst einfach verkommen.
Also generell ist es ja auch so, die, wie heißt sie noch, Therese Rathmanner, die ja die Ernährungsexpertin, die schreibt ja auch im Buch, dass dieses generelle Fleisch und Milchprodukte, Eier-Bashing und sowas, das macht sowieso keinen Sinn.
Nee, macht nichts. Und eben, genau. Ich habe es ja gesagt, ich esse alles. Ich bin Omnivorin im klassischen Sinne. Ich würde mich nicht mal als Flexitarierin bezeichnen, obwohl ich ganz sicher eine wäre im Definitionssinn, weil ich einfach wenig davon esse. Aber ich bin nicht auf der Welt, mir eine neue Religion zu suchen oder mir irgendwas an Regelwerk zu machen, sondern eben das Gegenteil. Ich finde schon, dass wenn wir in der glücklichen Lage sind, sichere Lebensmittel in einer Riesenauswahl und noch dazu unterschiedlich über den Jahresverlauf, weil je nachdem, wo man auf der Erde lebt, hat man ja gar nicht so dieses Saisonengefälle wie bei uns, die auch wirklich auszukosten. Ich möchte diese Vielfalt tatsächlich mir einverleiben.
Du hast das gemacht, du hast angefangen, Pflanzen zu zählen. Ich habe es auch gemacht eine Woche lang und kam auf über 40, also 45, 48 oder sowas waren es am Ende. Bei dir hat das zu dem Erfolg geführt, du schreibst es auch im Buch, plötzlich keine Buttercroissants mehr, die du ja liebst.
Ja.
Warum funktioniert das bei mir nicht? Sag's mir bitte. Ich könnte Croissants fressen ohne Ende.
Die Antwort ist ganz einfach. Das geht nicht in einer Woche.
Das ja, aber das mache ich ja wochenlang schon. Ich habe das mal reflektiert. Ja. Alleine durch mein, ich esse morgens immer Müsli. Und ich mache mir das alles selber. Mit Haferflocken, Dinkelflocken, Hirseflocken, Amaranth. Jede Menge verschiedene Früchte, die da sind. Super. Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, wie auch immer. Da komme ich in der Woche, was das angeht, schon locker über 35. So, und dann kommt das ganz, der ganze Rest. Ich esse dann Reis und ich esse Bohnen und Linsen und ich weiß nicht was alles. Da komme ich immer drüber. Und trotzdem fresse ich Croissants, Katharina. Ich liebe diese buttrigen Dinger mit Marmelade noch drauf. Das ist ja auch so ein Thema.
Ja,
jetzt
genau.
Sag mir, was mache ich denn falsch, Katharina?
Nee, du machst überhaupt nichts falsch. Ich glaube, es gibt zwischen diesem Erkennen, wie man isst, und zwischen dem, was sich da dann in diesem dunklen, feuchten Darm da abspielt, schon noch einen großen Spielraum. Nämlich, du hast jetzt bei deiner Aufzählung, die ich total spannend finde, weil du eben zum Beispiel, da habe ich mir jetzt gedacht, was, der isst Hirse in dem Frühstücksmüsli, warum mache ich das eigentlich nicht, weißt du? Ich meine, ich bin letzte Woche ich habe letzte Woche auf 128 Pflanzen geschafft, tatsächlich. Ich habe das öffentlich gemacht, eine Woche lang auf Instagram, alles geteilt, das wollte ich mal machen, so ein bisschen vorangehen. Ich habe dann auch ein paar Böse, man redet immer oder oft über das Negative, leider, aber die muss ich trotzdem nennen, so bekommen so, ja, aber das kannst du ja nicht machen, das sind alle demotiviert. Und ich sehe das Gegenteil und die meisten haben das auch so gesehen. Nein, es öffnet ein bisschen den Blick, was alles möglich wäre. Okay, also ich bin auf sehr viele
gekommen. Was machbar ist.
Ja. Genau, aber zum Beispiel Hirseflocken habe ich auch nicht in meinem Büchermüsli, das könnte ich doch noch ändern. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du hast aufgezählt, tolles Müsli mit Früchten, du hast gesagt Bohnen, also Hülsenfrüchte und so weiter, aber was du mir nicht in deiner Aufzählung als erstes genannt hast, war Gemüse. Jetzt ist für mich natürlich die Frage...
Naja, das kann ich gerne noch nachholen. Also ich schicke dir nachher den Zettel, was ich alles gegessen habe, an Gemüse.
Genau.
Von jetzt, heute Abend gibt's was gibt's heute Abend? Risotto mit wie heißt dieses Ding, dieses grüne Blattzeug. Egal, weiß ich nicht.
Eins von denen.
Und Zwiebeln und Kräutern und ich weiß nicht was. Also da ist schon ordentlich Gemüse dabei. Ich bin ja sowieso, so wie du auch, ich bin Allesfresser, aber unter der Woche mehr Gemüse. Deswegen diese veganen Bücher, auch deins, was du geschrieben hast, sensationell.
Freut mich sehr. Aber ich lass es mich nochmal, ich möchte nämlich wirklich selbst draufkommen. Bei uns war es ja auch so, erst als ich das Vorwort für das Buch geschrieben habe oder mich mit dem Vorwort oder auseinandergesetzt habe, ist mir das überhaupt aufgefallen. Davor ist es mir ja gar nicht aufgefallen, dass plötzlich wirklich diese Lust auf Kuchen und Croissants. Und das sind so meine, ich sage jetzt mal, diese ikonischen zwei Gerichte, die ich mein Leben lang liebe. Ich hätte gedacht, ich wäre ohne die undenkbar. Ja, also man, wenn mir jemand mal gesagt hätte, ich mache eine Woche keinen Kuchen, dann hätte ich gesagt, du bist ja vollkommen gaga. Das kann
so,
ich
auch. Du wärst ja auch keine perfekte Wienerin.
Ich will
das
ja
muss man dann auch hinterfragen.
Ich bin ja nur eine angeheiratete Wienerin.
Naja, aber trotzdem, die Wahlheimat ist darf Wien. Man nicht leugnen.
Nein, das stimmt. So. Genau. So. Aber ich bin erst draufgekommen und da haben wir ja nicht nur die Pflanzen gezählt über diese seit einem Dreivierteljahr ungefähr, also seit Frühjahr letzten Jahres, sondern natürlich auch versucht, diese Vielfalt noch mehr auszureizen, spielerisch. Also zu schauen, in welchen Bereichen geht noch mehr. Ah ja, beim Thema Vollkorn zum Beispiel und Hülsenfrüchte war es bei uns so. Gemüse ist bei uns kein Thema, weil wir einen Ernteanteil von einem solidarischen Landwirtschaftsbetrieb haben. Das heißt, wir bekommen jede Woche Unmengen verschiedene Arten biodynamisch angebauten Gemüses. Besser geht's nicht. Obst liebe ich, ohne Obst kann ich nicht sein, abgehakt. Nüsse liebe ich, jede Art abgehakt. Und bei diesen Bereichen, wo es weniger war, haben wir dann eben versucht, einfach noch mehr Vielfalt zu essen. Und ich glaube, wenn du mehr von vor allem diese ballaststoffreichen Lebensmittel zu dir nimmst, dann ist ja einfach wirklich rein physikalisch weniger Platz mehr für was anderes, weil die sättigen ja besser als tierische Produkte, das wissen wir jetzt, abgesehen vom Fett vielleicht. Ja. Das heißt, wenn ich sehr ballaststoffreich esse, dann bleibt weniger Platz für andere Dinge, auf die ich vielleicht auch Lust hätte. Und ich glaube, das kommt jetzt zusammen mit diesem Phänomen, das ich so super spannend aus der Forschung finde. Diese Viecherln im Darm, diese Mikroorganismen entwickeln ja ein Eigenleben. Also die sind ja mehr als wir genetisch gesehen. Also alle deren Gene zusammen sind mehr Gene, als wir Menschengene haben. Und das heißt, die haben alle individuelle Gelüste. Und wenn ich gelernt habe oder geübt bin darin, auf diese Gelüste zu hören, das bin ich. Ich beschäftige mich ja die ganze Zeit mit Essen, mein ganzes Leben lang. Dann greife ich offensichtlich eher zu den Dingen, die denen schmecken. Und so war es ein Prozess über diese Monate hinweg, der mich jetzt sagen lässt, ach so, ich habe jetzt monatelang eigentlich nur zweimal den Kuchen gebacken. Wieso eigentlich? Ich finde das gar nicht mal gut, weil ich liebe ja eigentlich den Geschmack von Kuchen, aber ich habe keinen Guster mehr drauf. Und das finde ich so wahnsinnig spannend. Wenn ich jetzt beim Croissant bei einem meiner Lieblingsbäckereien in Wien vorbeigehe, in der Burggasse, dann weiß ich, wenn der offen hat und der hat noch eins, natürlich gehe ich rein und esse da.
So, das wollte ich doch hören, Mensch.
Ja, aber so. Es ist nicht mehr so, dass ich wie früher zu meinem Mann zweimal in der Woche gesagt habe, du, Moment, wir hatten gestern Porridge, heute eine spanische Bio-Avocado mit Kräutern, heute ist Croissant-Tag. Nein, so ist es nicht mehr. Und das finde ich schon faszinierend.
Was sind denn deine persönlichen Erfahrungen mit einem verbesserten Mikrobiom? Merkst du Veränderungen? Gibt es irgendwelche positiven Effekte?
Ja, es gibt schon ein paar lustige, interessante Entdeckungen dabei. Ich habe das ja, muss ich dazu sagen, nicht aus dem Grund, aus dem sonst oft solche Bücher geschrieben werden, gemacht im Sinne von, ich hatte eine Krankheit und musste mein Leben ändern. Nein, es gab keinen kathartischen Effekt und gar nichts. Ich war super gesund, aber als ich dann von diesen 30 Pflanzen erfuhr, dachte ich mir, das ist jetzt endlich quasi der Stein der Weisen, um viel mehr Menschen Lust zu machen auf das Entdecken dieser kulinarischen Vielfalt und weg mit diesen ganzen Regeln und diesen, die Leute haben so viel Probleme mit dem Essen. Sie machen sich auch viele damit. Nicht nur haben oder vielleicht bedingt das eine das andere. Und deswegen war es für mich eher so ein Aha-Erlebnis zu sagen, ah, so könnte man die Menschen erreichen. Und ich habe mich schon super ernährt und gesund gefühlt. Aber lustigerweise war ja eben offensichtlich noch mehr Spielraum. Und was ich schon auch beobachte, seit eben tatsächlich jetzt bald ein Jahr ist, dass der Energielevel konstant hoch ist. Und das hatte ich sonst nur in dem Moment, als ich den veganen Selbstversuch für mein erstes veganes Buch, das ist jetzt genau 11 Jahre her, dass ich den gemacht hatte. Und damals, also da hatte ich auch so eine Energie. Und auch bei der Arbeit dann an den veganen Kochbüchern, weil da kochst du ja dann automatisch nur so, logisch, du stehst ständig in der Küche, produzierst für die Fotos und so. Und da, zu diesen Phasen, hatte ich aber immer wieder mal Lust auf, ich sage jetzt unser liebtes Buttercroissant oder auch ein Butterbrot oder ein Stückchen Fisch oder eine Scheibe Salami oder sonst was. Und der Energielevel ist jetzt genauso hoch wie damals, nur habe ich keine Gelüste mehr, weil ich ja eh alles esse. Wenn ich jetzt Lust auf eine Salami hätte, die übrigens komischerweise auch vergangen ist, diese Lust, dann würde ich sie einfach essen. Ich habe ja keine Regeln, außer mehr Vielfalt. Das finde ich schon spannend und ehrlicherweise, obwohl wir im kulinarischen Kontext nie darüber reden, auch die Verdauung ist einfach konstant, verlässlich und alles bestens. Und das ist nichts, was wir in unseren sitzenden Berufen so selbstverständlich normalerweise behaupten können.
Lust am Essen. Kommen wir mal zurück zum Buch. Lust am Essen oder Lust auf Essen machen auch immer Fotos bzw. Rezepte. Erste Frage jetzt. Die Rezepte stammen ja von verschiedenen Menschen noch zusätzlich, also von dir auch, aber auch von anderen. Unsere Frage war, das steht nicht im Buch, sind diese Rezepte alle auch deine schon in anderen Büchern veröffentlicht worden oder nur ein Teil dessen?
Nein, sind sie alle und das war
alle.
Auch, steht auch hinten drinnen. Wir haben hinten die
Quellenverweise. Oh, dann habe ich
es nicht gesehen.
Da zum Blättern, weil da siehst du dann auch alle Cover. Und es, ja. Das war mir ganz wichtig, dass das auch so transparent ist, weil die Idee bei diesem Buch ist im späten Frühjahr 24 entstanden mit dem Verlag. Und der Verlag hat gesagt, wir müssen dazu das Buch machen, so schnell wie möglich, weil das ist das, was du immer predigst. Du kannst nicht jeden Tag dasselbe essen. Zweimal hintereinander das Gleiche geht nicht. Und dann haben wir überlegt, wie können wir die Idee so schnell wie möglich transportieren? Und so sind wir auf die Idee gekommen, bei den Kolleginnen, Geschätzten, die im selben Verlag publizieren, nachzufragen, wärt ihr einverstanden? Darf ich auswählen Sachen, die dazu passen, eben sehr, entweder sehr viele verschiedene Pflanzen enthalten oder Pflanzen enthalten, mit denen wir nicht so gewohnt sind zu kochen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal Artischocken oder Okraschoten oder eben Vollkorngetreide und so weiter. Und so ist diese Sammlung entstanden. Ein Drittel ist ja von mir, genau. Aber es sind tatsächlich alle schon in 15 verschiedenen, die muss man mal haben, anderen Büchern erschienen. Ich habe sie aber alle nochmal ein kleines bisschen immer in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen, ich habe mit allen telefoniert und gesprochen, ein kleines bisschen überarbeitet, so dass sie alle, wie soll ich sagen, gleich zugänglich sind. Weil natürlich sind unsere Ziele völlig unterschiedlich, klar.
Sie sind auch neu gekocht worden, das sieht man an den Fotos.
Nee, die Fotos sind tatsächlich auch schon Bestand, ehrlicherweise.
Ich hatte den Eindruck, das ist alles so 70er-Jahre-Style, so ein bisschen. Kann das sein oder täuscht das?
Ich glaube, das ist die intensive Farbigkeit. Und die ist dem geschuldet, wir haben dieses superschöne Cover. Ich finde, das war uns auch ganz wichtig, dass ein Thema, das ein Gesundheitsbuch, Gesundheitsbezug hat, einfach nicht so ausschauen darf. Also es muss einfach so schön ausschauen, dass man sich's hinlegen mag und nicht sich schämt dafür, dass man sich mit einem Thema beschäftigt, das für uns alle eigentlich wichtig wäre. Und durch diese Farbigkeit, die man ja auch innen wieder hat, in diesen Collagen, die unsere Grafikerin Miriam Strohbach gemacht hat, glaube ich, ist die gesamte Farbigkeit auf allen Bögen im Buch sehr intensiv und das lässt so ein bisschen diesen Retro-70er-Jahre-Charme aufkommen. Mhm. Einfach mit diesen sehr kräftigen, bunten Grundfarben.
Und den entsprechenden Zutaten, ne? Also alte Spitzendecke, Plastikzitronen, Auspresser und sowas, ne?
Ja, es sind ja auch, weißt du warum, das glaube ich ist dem geschuldet, das meiste davon sind ja traditionelle Rezepte, die aus gewissen Küchentraditionen kommen, wo ja natürlich früher sowieso ganz normal eben mit Vollkorngetreiden viel mehr mit Hülsenfrüchten gekocht wurde, vor allem eben in der Türkei oder in Italien, wissen wir ja, oder auch im Nahen Osten. Und in diesem Kontext sind die Rezepte entstanden und da versucht man ja dann oft, das kenne ich ja von mir, von Österreich Express zum Beispiel, so kleine augenzwinkernde Reminiszenzen zu machen, damit auch die Erinnerung funktioniert, weil was ist Essen? Wir haben keinen gemeinsamen Urmeter, sondern jede Person hat ihren eigenen Urmeter in ihrer Kindheit, was kulinarische Erlebnisse und Standards betrifft.
Jetzt hast du gesagt, du hast die Rezepte, ich sage jetzt mal, ein bisschen griffiger gemacht oder schneller zugänglich gemacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das habe ich auch im Podcast gesagt, es fehlt den Rezepten so ein bisschen an so einen kleinen Pfiff, habe ich gedacht. Also ein bisschen bei der Gazpacho, ein bisschen kleiner Crunch oder solche Sachen, weißt du? Oder dass man bei dem Wassermelonsalat, den kennen wir ja nun alle, dass man da auch ein paar, keine Ahnung, Kürbiskerne geröstet drüber macht und so weiter und so fort. Und mehr Pflanzen letztendlich dann damit auch generiert. Ne? Trügt dieser Eindruck?
Nein, der trügt nicht, das stimmt. Aber ich möchte dann nochmal ganz kurz auf die American Gut Study zurückkommen, mit der Tim Spector ja für den britischen Leg, wie man so schön sagt, also wie er bei einer Tournee beteiligt war. Und die Korrelation, um die es damals ging oder immer noch geht, war ja, Menschen, die mehr als 30 verschiedene Pflanzen pro Woche essen, haben ein deutlich diverseres Mikrobiom als Menschen, die unter 10 verschiedene Pflanzen pro Woche essen. Und das hat mich also zum Nachdenken gebracht, nämlich es gibt offensichtlich sehr viele Menschen, die sehr wenige verschiedene Pflanzen pro Woche essen. Ist ja auch logisch, wenn man nachdenkt, in Deutschland sind es 40-50% ungefähr der Kalorien, die wir täglich zu uns nehmen, sind aus hochverarbeiteten Lebensmitteln. Diese hochverarbeiteten Lebensmittel enthalten keine Pflanzen in dem Sinne, wie wir hier sprechen. Ja? Mhm. Sondern das sind zerlegte Einzelteile, die wieder zusammengepickt werden, unser Sättigungsgefühl overrulen und unserem Mikrobiom wahrscheinlich schädigen. Bei manchen Dingen wissen wir es, bei Emulgatoren zum Beispiel, die Darm Barriere durchdringen können. Das heißt aber, wenn so viele Menschen so wenige verschiedene Pflanzen essen, dann war es schon unser Ziel, hier mal die Schwelle ganz niedrig zu machen. Wir bleiben bei den traditionellen Ideen. Wir sagen, mach mal das, ist nicht immer nur Nudeln mit Käsesoße, weil Nudeln mit Käsesoße wäre, wie es mein Mann sagen würde, ein Nuller in unserer Zählweise. Also da ist keine Pflanze drin. die man zählen könnte, sondern probiert diesen ganz einfachen, wenn er Saison hat, Wassermelonensalat, da ist ein bisschen Käse dabei, der macht dich auch davon satt, der hat Umami, Salzigkeit und so weiter. Aber es gibt ja zusätzlich davor noch dieses sehr dichte, textdichte Kapitel von mir, wo ich eben Ideen habe, wie man all diese Mahlzeiten zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Saisonen, zu verschiedenen Anlässen pflanzenreicher machen kann. Und ich denke, wenn man das vorher gelesen hat, dann kommt man genau auf das, was du gesagt hast. Jetzt habe ich die Runde wieder geschlossen. Nämlich zu sagen, es hat ja geheißen, ich soll mir Nüsse und Samen essen, aufgrund meiner Liste weiß ich auch, die esse ich nie. Dann kümmere ich mich mal, kaufe mir Kürbiskerne, röste ich mir und die gebe ich dann rein, wo ich das Gefühl habe, sie passen gut für mich dazu. Diese Kreativität ist natürlich immer ganz wichtig und die möchte ich sowieso immer anregen. Ist klar, Essen ist total individuell. Aber die Rezepte sind eher aus diesem traditionellen Kontext und puristisch. Das ist schon richtig.
Jetzt gibt es öfter im Buch wird in dem Text erwähnt, es gibt die Triade bio, saisonal, regional. Da wird auch gesagt, aus der Perspektive des Mikrobioms sind frische und regionale Produkte gesünder als importierte und industriell verarbeitete. Industriell verarbeitet wissen wir, das ist, glaube ich, unstrittig. Meine Frage, inwieweit hat denn saisonal und regional Einfluss auf den Gesundheitsaspekt? Also ist der Bio-Apfel aus Neuseeland schlechter als der aus Südtirol oder jetzt aus dem alten Land?
Ja, es sind zwei verschiedene Fragen. Das eine ist die Apfelfrage, das ist ja unsere klassische, auch journalistische Frage, die wir dann gestellt bekommen oder auch stellen manchmal. Ich stelle sie übrigens nicht und zwar deswegen, wenn mich jemand fragt, ist der eine Apfel, jetzt bei euch ist es das alte Land, bei uns wäre es die Steiermark, wo die Äpfel angebaut werden, ist der konventionelle von dort, weil er aus der Region ist, nicht besser als der neuseeländische Bio-Apfel oder zu welchem würdest du greifen? Ich würde sagen, wenn ich nur die Wahl zwischen den beiden hätte, zu keinem, weil dann ist vielleicht nicht Apfelsaison und ich esse was anderes. Also ich finde, wir sollten auch hier unseren Blick weiten. Aber die Frage ist, was für die Gesundheit besser ist. Und hier hat mir schon auch, das ist vor allem das Forschungsgebiet von Gabi Berg, also der Mikrobiomforscherin, diese Apfelstudien, die sie macht, zu denken gegeben. Sie erzählt uns ja, dass nicht nur wir ein Mikrobiom haben, sondern jede Pflanze, jedes Tier, der Boden, alles Lebendige hat ein Mikrobiom. Und wir leben ja im Austausch mit diesen pflanzlichen und Umweltmikrobiomen und tierischen. Das heißt, wir verleiben uns auch nicht nur die Nährstoffe von dem Apfel ein. Also jetzt in dem Fall hat er, keine Ahnung, er hat Pektine, die uns jetzt auch fürs Mikrobiom was liefern. Und er hat natürlich Kohlenhydrate, er hat viele Mineralstoffe, Vitamine und so weiter. Sondern wir verleiben uns auch seine Viecherln ein. Jetzt gibt's aber auf dem Apfel nicht nur außen drauf, wie man jetzt vermuten würde, Viecherln, sondern der hat sogar mehrere Mikrobiome. Der hat ein Schalenmikrobiom, ein Fruchtfleischmikrobiom, ein Kernmikrobiom, ein Stängelansatzmikrobiom. Das waren jetzt nur vier verschiedene von einem einzigen Apfel. Und jetzt kommt die Geschichte mit der Frische. Wir brauchen diese Mikrobiome genauso wie die anderen Inhaltsstoffe von diesem Apfel. Je näher dieser Apfel zu uns ist, umso eher ist unser Körper den Austausch mit den Viecherln von dem Lebensmittel gewöhnt. Das heißt, es hat einen Wert und kann also das auch verarbeiten und hat dazu die Mechanismen, Möglichkeiten, das, sagen wir mal, das Repertoire ist gut aufgestellt dafür. Das heißt, wir haben hier plötzlich von einer Seite, von der ich es auch nicht erwartet hätte, Unterstützung dafür, was aus der Nähe zu essen, weil wir einfach besser dafür eingerichtet sind. Das ist jetzt ganz normale Evolutionsbiologie, die können wir auch nicht so schnell ändern. Und was die Frische betrifft, wenn wir jetzt eben wissen, dass wir nicht nur die Nährstoffe, sondern auch das Mikrobiom des Lebensmittels zu uns nehmen, das sind ja Lebewesen. Das heißt, irgendwann sterben die ab. Je länger die unterwegs sind, umso weniger kommt bei uns an. Das heißt, es mag schon sein, dass der neuseeländische Bio-Apfel dort gut produziert ist, aber dann wäre er ideal für die, die in Neuseeland leben und nicht für die, die hier leben und ihn dann hier essen. Also es ist relativ komplex und gleichzeitig auch eine schöne Bestätigung dafür, sich doch tatsächlich in der Umgebung und zur Saison vor allem auch zu orientieren, weil mein Zugang war das immer, aber eigentlich war er bisher ein rein geschmacklicher.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, die Costa Ricaner, Brasilianer sollen ihre Bananen bitte selber essen, ne?
Ja, das klingt natürlich super provokativ und wir wollen alles nicht verzichten, klar. Also in Gottes Namen, auch im politischen Kontext sind wir ja gerade sehr gefährdet, wieder Grenzen zu errichten, wo noch nie welche hingehört haben. Und in die Kulinarik gehören gar keine Grenzen, weil sonst würden wir immer noch auf der Alm sitzen und aus einer Holzschüssel Brei löffeln. Ja, wir würden nichts anderes essen. Und natürlich ist es total super, dass wir alle diese Dinge zu uns nehmen können, aber vielleicht ist es eine Frage der Relationen, wie immer. Also ist es wirklich sinnvoll, ganz wertfrei betrachtet, jeden Tag eine Banane als Obst dem Kind mitzugeben oder selber zu essen? Oder wäre es nicht aus ganz vielen verschiedenen Gründen gescheiter zu schauen, was hätte jetzt noch an Obstsaison, um das abzuwechseln? Mhm. Und wo kommt das her? Klar.
Ja, ich kam nur drauf, weil im Winter ist natürlich das Regionale sehr beschränkt, ne? Und wo du gerade selber auch Okraschoten sagtest oder auch Avocado oder das gibt's ja nun regional gar nicht, ne? Aber ist es ja trotzdem, wird's gezählt und ist gut für uns.
Genau, und es ist natürlich auch in einem, ich sage jetzt mal, wirtschaftlichen Handelssinne und Entwicklungszusammenarbeit und was auch immer alles wichtig. Es gibt hier ja wie immer beim Essen ganz viele Dimensionen. Ich halte Essen für hochpolitisch. Das ist nicht eine reine hedonistische Angelegenheit, sondern ich kann jetzt auch nicht sagen, wir kaufen jetzt keine Vanille mehr, weil Vanille ist jetzt zu weit weg. Das ist natürlich ein völliger Humbug. Aber ich glaube schon, bei den regionalen Dingen gäbe es auch mehr, wenn wir nicht nur unserem Supermarktangebot von Obst und Gemüse orientieren würden. Wir müssen halt auf den Markt gehen und schauen, gibt es da vielleicht einen, der, also wir haben zum Beispiel auf unserem Markt, auf dem wir gehen, Obst ist nicht einfach, wie immer in einer Großstadt, das Schwierigste, Gemüse lässt sich leichter und transportieren und besser lagern. Und wir haben einen, der hat sich einfach auf Äpfel und Birnen spezialisiert. Und da schauen wir schon, da fiebern wir mit, wann kommt diese Sorte, wir merken uns, das eine aufs andere Jahr nicht, wie sie heißt, aber wenn wir sie sehen, erkennen wir sie wieder. Ah, und jetzt ist diese Birne da und dann essen wir 2 Wochen von dieser Birne. Und zu einer Zeit, wo man normalerweise eben sagt, es gibt aber nichts mehr. Naja, es ist schon auch unsere Aufgabe. Also ich halte das für ein bisschen Bequemlichkeit und ein Zeichen dafür, dass wir Essen einfach tatsächlich zu sehr marginalisiert haben. Nicht wir drei, die wir jetzt miteinander sprechen. Uns ist es ja wichtig. Aber so als Gesellschaft, dieses in Deutschland heißt ja immer noch mehr als in Österreich, Geiz ist geil, so wenig wie möglich für Essen auszugeben als Sport, das halte ich halt für wirklich kurzsichtig und destruktiv. Mhm.
Wie ist denn die Resonanz auf dieses Buch von den Menschen? Fangen jetzt alle an, tatsächlich ihre Pflanzen zu zählen? Ist das die Resonanz?
Ja, also die Resonanz, es ist sehr lustig, weil erstens fangen ganz viele Leute an, Pflanzen zu zählen, was ich total super finde. Besonders lustig finde ich die Rückmeldungen von Eltern mit Kindern. Also da gibt es Sachen wie, das eine war, es werden plötzlich Dinge zwar mit spitzen Fingern zu sich genommen, quorum publico, um dann einen Hackerl auf der Liste machen zu können. Und das Allerbeste war, eine Mutter hat mir geschrieben, mein Kind isst heimlich Sachen, die es sonst nicht isst, damit es dann einen Hackerl auf der Liste machen kann, um gegenüber den Geschwistern den Score zu erhöhen. Also ich meine, daraus merken wir doch, erstens, dass es Spaß macht, eine Challenge ist, und zweitens, dass nicht Hopfen und Malz verloren ist und dass man sagt, mein Kind würde das nie essen. Nee, es gibt offenbar schon Möglichkeiten, dieses spielerische Zugang, das Ausprobieren, und das erzählt uns ja auch Therese Rathmanner eben, wie du vorher angesprochen hast, als zweite Wissenschaftlerin an Bord, die ja die Schule des Essens gegründet hat und sich sehr intensiv damit beschäftigt, dass sie auch sagt, man muss Kindern erstens Sachen öfter anbieten, also einmal, und dann sagen wir sie bei uns genau das Gleiche. Essen wir einmal, haben wir unseren allerersten Kaffee gemocht? Ich rede jetzt gar nicht von Alkohol. Haben wir den ersten Kaffee wirklich gemocht? Ich bezweifle es. Ich das Kaffeeeis bei meiner Tante. Ja, aber das war süß und cremig, aber nicht wegen dem Kaffee. Und das Zweite ist diese Vorbildwirkung, die man überhaupt nicht unterschätzen darf. Also eben, ja, und also ich merke schon, dass das Bedürfnis da ist, glaube auch deswegen, weil die Botschaft so einfach ist. Die Idee ist ja so einfach. Es ist ja eben nicht eine neue Regeln, neue Verbote.
Es ist eine neue Ernährungsweise, die man jetzt, also wir haben auch gesagt, es ist jetzt wieder eine neue Sau, die man durchs Dorf treibt. Ne? Es gab ja so vieles andere schon.
Ja.
Aber es ist nicht schlecht, sich mit der Ernährung immer wieder mal auseinanderzusetzen, sich selbst und seine eigene Ernährungsweise zu hinterfragen. Und das schafft dieses Buch natürlich schon.
Super. Und ich glaube auch ehrlicherweise, die 30 Pflanzen sind ein Vehikel. Weil es ist dann einfach mal so dieses Momentum, wo ich sage, ach so, das esse ich nicht. Dann beginnt das ja automatisch in mir zu arbeiten. Das ist ja dieser Ebsee geschrieben. Das ist dieser Point of No Return. Ich weiß dann, aha, da esse ich weniger. Dann esse ich automatisch mehr davon. Und das vergesse ich ja nicht mehr. Wenn wir jetzt beim Italiener gefragt werden, wollt ihr ein Tiramisu? Und wir schauen uns an und sagen, na, ist ein Nuller, dann essen wir es nicht. Und wenn wir sagen, oh, wir haben einen Gusto heute drauf, wir brauchen das jetzt, dann nehmen wir es halt mit. Aber das Wissen geht nicht mehr verloren. Und irgendwann kann ich dann weiter Pflanzen sehen. Ich mach's, weil ich ja auch diese Vorbildwirkung logischerweise haben möchte. Aber wenn jemand sagt, ich mache das 4 Wochen, ich weiß ganz genau, wie ich ticke und ich weiß, was ich ändern soll, super, dann hat's dafür gedient.
Und es ist ja auch kulinarisch interessant. Abwechslung ist ja nichts Verkehrtes. Also das ist ja eigentlich ein Mehrwert.
Ja, ich glaube, es regt sogar auch, das habe ich auch tatsächlich bei mir noch gemerkt, tatsächlich nochmal auf eine andere Weise zur Kreativität an. Wir wissen ja alle von Spitzenköchinnen und Köchen, dass die oft sagen, wenn ich eine Verengung habe, zum Beispiel einen kleineren Radius, also 50 Kilometer, also so brutal lokal, nennt es, glaube ich, Billy Wagner im Nobelhart oder so, dann wird die Kreativität...
Entschuldigung. Tanja Granditz hat ja mal nach Farben gekocht.
Ah, ja, zum Beispiel.
Weiß und so.
Genau.
Ja. Das macht sie aber immer noch. Sie liebt ja Farben. Sie stellt ja alles zusammen nach Farben. Also, das ist ja ihr Signature-Ding.
Genau. Sieht man ja auch an den wunderschönen Büchern. Genau.
Absolut.
Aber was ich damit sagen wollte, ich glaube, dass, obwohl wir das nicht für möglich halten würden, dass auch dieses Öffnen dieser totalen Pflanzenvielfalt, dieser riesigen, die Kreativität wieder anregen kann. Obwohl wir immer glaubt haben, diese Kreativität wird nur durch eine Reduktion angeregt. Ich habe es bei mir zum Beispiel gemerkt, ich denke mir dann, aha, wir haben jetzt noch Pistazien, wo würden die eigentlich gut dazu passen? Und sonst hätte ich sie halt einfach im vergessen und beim nächsten Mal dann einfach so genascht. Und ich denke schon, dass das auch nochmal Kombinationsmöglichkeiten anregt, vielleicht auch, wenn man erst ein bisschen fortgeschrittener ist und schon weiß, wie die Sachen schmecken, welche Textur sie haben und wie sie sich verhalten mit anderen Lebensmitteln. Aber das kann schon auch nochmal einen anderen Level von Freude auch ins Kochen, ins Tägliche bringen.
Jetzt ist ein bisschen Flüssigkeiten in dem Buch. Es gibt ja Tees und Olivenöl und so. Das ist, das wird dann gezählt. Was ich nicht gefunden habe, mag an mir liegen, aber ist Gemüsebrühe.
Ah, das ist ein guter Grund. Ja, wir haben also eigentlich gesagt, dass alles, was Extrakte sind, außer Kaffee und Tee, der aus der Camellia sinensis, also aus der echten Teepflanze kommt, nicht gezählt wird. Ich habe auch sehr lange und sehr viel mit der Therese Rathmann, also mit unserer Ernährungs- und Gesundheitswissenschaftlerin, darüber diskutiert, weil wir einfach hier keine Evidenz haben dafür. Wir gehen davon aus, auch bei Heilpflanzen zum Beispiel, dass sie auch aufs Mikrobiom wirken. Also wenn ich einen Kamillentee mache und ich trinke ja nur den Auszug zum Beispiel, dass das wirkt. Aber wir wissen es einfach noch nicht. Und es geht ja, unser Fokus ist das Mikrobiom. Und bei der Gemüsebrühe ist es
wenn ich da einhaken darf, ihr wisst nicht, wie das aufs Mikrobiom wird. Also, dass es wirkt. Also, wenn man Bauchschmerzen hat mit Fencheltee, das wirkt, weiß man. Aber ihr wisst nicht,
wie es aufs Mikrobiom wirkt. Genau. Okay. Und so steht es auch in den FAQs drinnen. Und wir versuchen da einfach so sauber wie möglich das auch zu machen, damit man nicht sagt, wir erzählen da irgendeinen Blödsinn. Nein, wir wissen es bei Kaffee und bei Tee, dass die sind auch gut erforscht, auch aufs Mikrobiom, dass die wahnsinnig wirksam sind. Gerade auch Kaffee, der hat ja unglaublich viele Ballaststoffe, die sind im Wasser löslich. Das heißt, die sind in meinem Auszug drinnen. Mhm. Beim Tee sowieso und beim Matcha, eh klar, da esse ich das ganze Blatt. Und deswegen sind die drin und die Gemüsebrühe, in der quasi das Gemüse zwar natürlich nicht nur Geschmack, sondern damit ja auch Wirkstoffe abgegeben hat. Und wir gehen davon aus, dass das auch wirken würde. Aber wir zählen es nicht, es sei denn, du isst ja wahrscheinlich nicht nur die Gemüsebrühe, klar, außer wenn du fastest, sondern gibst vielleicht auch nochmal was von dem Gemüse oder frisch, knackig gegartes nochmal rein. Genau.
Gut, und alle, die zweifeln, das Schöne ist ja, Pommes sind auch ein Punkt, ne?
Je nachdem, wie sie gemacht wurden, wenn sie ultra-processed food sind, dann würde ich sie nicht zählen. Wenn ich sie selber aus einer guten Kartoffelsorte mache, dann schon.
Okay. Wie man bewegt sich ja, wenn man so ein Buch schreibt, Ernährungswissenschaften und solche Sachen und Forschung, bewegt man sich auf dünnem Eis? Gerade was möglicherweise die Industrie dann dazu sagt. Ne? Also wenn ihr jetzt, ja, so, du wedelst schon mit den Armen. Ja, ich habe letztens, wir haben es auch im Podcast bei uns als Thema gehabt, jetzt gerade Januar, Dry January, Vegan January und so weiter und so fort, machen viele Saftkuren, Smoothies und so weiter. Es schreibt ihr auch im Buch, dass das ganz, ganz schlecht ist, weil das den Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt und die Ballaststoffe sind alle weg, weil das Zeug ist ja alles ausgesiebt. Du flutest den Körper mit Fructose, die Leber schreit irgendwann mal so. Solche Aussagen finde ich bei euch auch. Wie gefährlich ist das?
Ich glaube, das ist nicht gefährlich. Ich meine, wir wissen ja einfach immer besser, wie unsere Körper funktionieren. Ja. Und wir versuchen es in dem Fall, es ist ein Randgebiet. Wir müssen das Thema Smoothies ansprechen in den FAQs, weil viele Leute nehmen das als eine ihrer Hauptmahlzeiten zu sich. Und wenn sie dann sagen, ich berühre das und das und das und das und das rein, ich habe meinen Kale, den wir Grünkohl nennen können, immer noch im Übrigen, und meine Banane, da sind wir schon wieder bei der Banane und meine, keine Ahnung, irgendwelche Beeren, weil Beeren so hoch an Antioxidantien sind. Also eben, wo kommt denn dieser ganze Gesundheitstrend eigentlich her? Das müsste man ausführlicher betrachten. Und dann kann ich diese Pflanzen zählen oder nicht. Und wir sagen, du kannst, aber wir finden du kannst sie zählen, natürlich, du hast sie da ja reingegeben, ja. Und die sind im besten Fall ganz püriert, aber sie sind dadurch ein bisschen vorverdaut. Unser Verdauungssystem kennt sich nicht mehr ganz so gut aus, wie wenn es sie selber zerbeißen müsste. Wir sagen also nicht, du darfst das nicht zählen, das tun wir sowieso nicht, sondern wir sagen, du kannst das zählen, aber wir finden grundsätzlich Smoothies nicht so eine wahnsinnig gescheite Angelegenheit. Aus dem und dem und dem Grund, aber entscheide bitte du, was du für dich möchtest. Und was diese von wegen Industrie, weil du es angesprochen hast, betrifft, ja. Ich glaube, wir sitzen dem Irrtum auf, dass irgendein Lebensmittelhersteller etwas dafür tut, damit es uns besser geht. Das ist ja ein Blödsinn. Ein Lebensmittelhersteller oder vor allem ein Nahrungsmittelhersteller als Industrie tut was, damit seine Marge möglichst groß ist und sein Gewinn. Ja. Und das müssen wir schon selber entscheiden, ob wir eigentlich endlich dafür bereit sind, die Verantwortung und Selbstfürsorge, wenn wir schon von dem Wort sprechen wollen, für uns zu übernehmen. Weil wer soll sich um uns und unsere Gesundheit kümmern, wenn nicht wir selbst? Das kann ich nicht delegieren an die Supermarktregalauswahl. Und deswegen, dann müssen sie sich halt was anderes einfallen lassen. Ist das mein Problem? Nicht, oder?
Super. Nein. Sehr schön.
Sehr gut. Gut. Das war doch ein tolles Schlusswort.
Finde ich auch.
Ja, gern.
Ne? Katharina, vielen Dank für deine Zeit.
Ja.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Wir haben uns ja in Hamburg kurz kennengelernt. Wenigstens direkt. Genau.
Ja, genau. Wir saßen ja, die Tina saß zwischen uns. Aber
genau.
Ja, ansonsten vielleicht bis nächstes Jahr in Hamburg.
Mhm. Ja, total gerne.
Ich bin gespannt, was da noch kommen mag an Büchern.
Ja, na jetzt sollen mal die 30 Pflanzen schön als Idee, damit Menschen sich leichter tun und mehr Freude haben am Essen, unter die Leute kommen. Das wäre mir das Wichtigste.
Schön. Aber du hast bestimmt schon was im Petto, oder? Was,
Ihr wisst ja, über sowas redet man nicht. Ja,
das stimmt. Bringt Unglück. Bringt Unglück.
Ja, wenn es für wie die Künstlerinnen Unglück. Und Künstler, genau gleich. So. Ja, machen wir das.
Gut. Ja. Wir dürfen da noch was erwarten. Ja,
immer.
Das ein oder andere.
Immer, sehr gerne.
Super. Ich habe am Wochenende auch einen Marmorkuchen gebacken, der wartet jetzt auch noch auf mich.
Gut. Ich hoffe, mit Kakao, dann kannst du einen Eins erzählen.
Absolut.
Oh, sehr gut.
Check.
Also.
Ganz Katharina, vielen Dank. Vielen Dank.
Danke
für den Tipp. Tschüss.
Patrick.
Ja, schön war es mit dir.
Ja, ne? Du musst doch dein Pudding zu Ende essen.
Nein, das werde ich definitiv nicht machen. Aber schön, dass du einen Pudding gemacht hast. Wie viel von diesen Puddings hast du gemacht?
Das sind die beiden und noch ein kleines Schälchen. Das ist eine Portion.
Und du wusstest schon vorher, dass das in die Hose geht?
Nein.
Nein.
Aber ich wusste es, als ich einrühre, wusste ich, dass es in die Hose geht. Es wurde sofort fest, ne? Und das ist zu früh.
Okay.
Sofort ist zu früh.
Schön. Ach, es war so schön mit dir. Also, alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de und da auf jeden Fall ganz viele Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch kochenderweise und unter Kochbuchcheck. Also natürlich unter Kochbuchcheck. Wir freuen uns über eure Nachrichten, sagen Tschüss, Servus und Goodbye.
Tschö und Adieu. Und ach so, immer lecker bleiben.
Das ist absolut richtig.
Ja, ich glaube, in Österreich ist lecker ein totales Unwort. Ne?
Ist das so?
Ja.
Okay. Aber ist das nicht auch so, dass das bei Herrn Dolase auch nicht gut ankommt?
Ja, aber vielleicht ist er Wiener. Weil die sagen köstlich oder so, ne? Aber lecker, das geht gar nicht.
Okay. Ja. Schon wieder was gelernt.
Ja.
Ich finde das immer so schön, wenn die Tage nicht umsonst sind, dass man was gelernt hat. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Pflanzenzählen.
Ja, vielen Dank wünsche ich dir auch.
Herrlich.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.